Wir kämpfen uns heute vor bis zum Boss-Level. Wir besuchen noch zweimal den Planet der Affen. Wir schauen noch einmal Lester Burnham beim Masturbieren zu. Und wir reden natürlich auch über das Shivers Festival. Viel Spaß bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, mit Etienne. Und wo ist er? Dennis.
Hier. Ach so.
Dennis. Ah, da ist er. Und Dennis Heinrichs am Bildschirm. Hallo.
Guten Abend.
Wie geht es euch, liebe Leute? Seid ihr gut drauf?
Ja.
Habt ihr gut geschlafen?
Ja.
Hattet ihr eine schöne Woche?
Ja.
Ja, ist alles super. Toll, toll, ja? Toll.
Okay.
Toll, ja. Toll, toll.
Was habt ihr denn so zuletzt gesehen, meine lieben Freunde?
Ich bin komplett involviert im Shivers Festival natürlich. Shivers Festival, für die es nicht wissen, wir haben es verlängert.
Wir haben es verlängert.
Wir haben es verlängert. Aufgrund der wahnsinnigen Nachfrage, muss man wirklich sagen, haben wir gedacht, komm, legen wir noch 2 Tage drauf, weil dann lohnt sich auch nochmal der Shivers Komplettpass für 30 €, 9 Filme. Sollte machbar sein. 9 Filme an 2 Tagen oder wie Daniel Schröckert sagt, Standard.
Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Probleme gekriegt jetzt innerhalb dieser Zeit, die Sachen alle zu gucken.
Also es gibt ja auch noch die ganzen anderen Filme.
Ja, es gibt auch noch die ganzen anderen Filme und es gibt auch noch so viel zu tun und ja, und mein Sohn muss zum Zahnarzt und so weiter. So, aber
muss man Prioritäten setzen. Shivers Festival ist nur einmal im Jahr. Zahnprothesen kannst du den ganzen Tag, das ganze Jahr überkaufen.
Aber es ist tatsächlich so, ihr habt mehrfach gefragt, ob es nicht vielleicht möglich wäre, das ein bisschen länger zu machen. Viele Leute fanden es bedauerlich, dass sie halt unter der Woche nicht so viel Zeit hatten und halt eher am Wochenende hätten schauen können. Und ja, wir haben halt mal gefragt, ob das möglich ist. Und es war nicht nur ein Tag möglich, wie wir eigentlich vorhatten. Es war sogar 2 Tage möglich.
Sehr gut.
Und jetzt geht's halt bis zum Samstag, 24.04. 23.59 Uhr könnt ihr diese Filme schauen.
Sehr gut.
Ja.
Und dann geht's direkt weiter mit den Oscars.
Ja, und dann gibt's direkt die Oscars, ne? Also, und man wundert sich, warum zum Beispiel andere Filme nicht auch noch da aufgetaucht sind, vielleicht. Was habt ihr denn, was sind so, jetzt mal abgefragt, was sind so eure Low- und Highlights bisher? Von den Filmen, die ihr sehen konntet bisher so. Also ich meine, ich muss dazu sagen, oder ich versuch's euch zu ersparen, wir haben jetzt schon über die ganzen Inhalte sehr ausführlich gesprochen, ja, in den einzelnen Sendungen. Deswegen müsst ihr das jetzt nicht unbedingt alles nochmal irgendwie wiedergeben, sondern ihr könnt einfach direkt sagen, ja, ey, ich fand den gut oder ich fand das nicht so cool oder und so weiter und so fort. Oder den fand ich überraschend, also da müsst ihr einfach.
Ich habe, wie gesagt, ich habe gar nicht so viel auch geschafft, leider. Ich wollte mehr gucken, aber die waren alle nicht scheiße, aber auch alle, da haben mich jetzt nicht komplett weggeblasen. Also gestern habe ich den Spree gesehen.
Ja.
Da fand ich die erste Hälfte richtig gut, fand den auch gut umgesetzt, sehr authentisch umgesetzt, weil man achtet ja dann schon immer auf diese, so wie der Chat dann da unten durchläuft und wie das alles inszeniert und so. Da fand ich, das war sehr, sehr glaubwürdig umgesetzt. Aber ich finde, der verliert dann gerade auch zum Ende hin, kommt er so ein bisschen aus der Spur und hat es nicht so ganz geschafft, weiß ich nicht, so eine klare Message irgendwie zu senden. Also ich habe zwar schon irgendwie es verstanden, auch dann mit dem Abschlusssong, aber ist dann fast schon ins Alberne abgedriftet. Und das hat dann irgendwie auch wieder so nicht richtig gepasst. Also ich bin nicht so ganz schlau draus geworden, fand den aber unterhaltsam, ehrlich gesagt. Also ich finde, der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Dann diese Storyline mit der Comedian, die er da, das war so ein bisschen, als ob sie irgendein Ziel für ihn braucht, worauf er hinarbeitet. Und dann am Ende, dass das dann so ein Zweikampf wurde und so, war nicht ganz rund, der Film. War nicht ganz rund, aber ich mochte den Schauspieler. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher kennst du den? Der kommt mir so bekannt vor.
Und weißt?
Ja, Stranger Things.
Ja, genau.
Ja. Und ich finde, er hat das auch gut gemacht. Und waren auch ein paar lustige Szenen und generell, also handwerklich war der gut. Kann man machen. Was habe ich noch geguckt hier? Ich kann mir doch die Namen nicht merken. Das auf der Farm, den Horrorfilm.
The Dark and the Wicked.
The Dark and the Wicked. Fand ich gut.
Ich fand den gut auch.
Ich fand den gut. Ich fand den, ich bin ja bei Horrorfilmen, weiß ja mich schwierig, ne?
Ja.
Aber wenn ich, es gibt eigentlich beim, also wenn ich einen Horrorfilm ganz gut finde, ist das eigentlich schon normalerweise gut, weil die, eigentlich gibt's nur die Kategorie ganz gut oder komplett schlecht. Weil so richtig geile Horrorfilme kann ich, glaube ich, an einer Hand abzählen, die ich bislang in meinem Leben gesehen habe. Und deshalb war der schon okay, hat ein paar richtig gute, richtig gruselige Szenen. Hat aber auch wieder so ein paar Szenen, wo du dir denkst, warum machst du das jetzt? Ja, also das sind dann immer so, aber das ist, ich schätze mal, das gehört einfach zum Genre mittlerweile dazu. Und er war auch gut inszeniert, er hat eine geile Atmosphäre auch einfach gehabt und auch dieses Dilemma von dieser Frau, die da mehr oder weniger allein gelassen wird mit dem ganzen Kram. So, das fand ich auch noch mal, fand ich auch noch mal einen ganz guten Twist. Das war noch The Old Ways.
The Old Ways.
The Old Ways. Fand ich auch ganz okay. Hat auch ein paar, also hat einen Jumpscare, da habe ich, glaube ich, ein bisschen, vielleicht ein oder andere Tröpfchen wirklich locker gemacht.
und Maus oder was? Oder Ratte?
Ja, mit der Ratte. Ja, ja. Da gibt es einen Jumpscare mit einer Ratte. Da habe ich wirklich, da war ich wach. Also ich habe den so im Bett geguckt und schon so ein bisschen so, alles klar, ich bin da, was los? So, was los? Und hat dann auch noch mal gegen Ende hin auch noch mal Fahrt aufgenommen. Aber da sage ich ganz ehrlich, so Dämonenbesetzfilme, ich bin da nicht so anfällig für.
Nee?
Nee, ich, da habe ich auch, glaube ich, einfach schon genug, also man hat so viele Sachen in dem Bereich schon gesehen und da bin ich so ein bisschen satt, was das angeht. War aber ein interessantes Setting da irgendwo in Guadalupe oder wo das war. ja, in irgendwie so in einer Hütte mitten im Dschungel. Fand ich eigentlich vom Setting her ganz interessant und kurzweilig, aber hat jetzt auch nicht den, also wie gesagt, ist halt so, wie nennt man denn, gibt's dafür einen Namen, dieses Genre von
Exorzismusfilm?
Exorzismusfilme?
Oder ja, besessenen Film oder keine Ahnung. Ja. Dämonenhorror von mir aus.
Dämonenhorror, ja, sowas. Ich mag halt mehr bei Horrorfilmen, ich glaube, das sind auch weniger so klassische Monster-Horror-Sachen, die ich mag, sondern eher so, ja, so menschliche Abgründe, weißt du? Das mag ich, also, oder das schockt mich halt mehr.
Inzwischen als, wahrscheinlich, oder?
Ja, als ich glaube halt einfach nicht an Monster, aber ich glaube an menschliche Abgründe. Und deshalb nimmt mich das dann immer nicht so mit, außer durch, wenn halt ein Jumpscare kommt, aber ich fand, das war auch ein unterhaltsamer Film. Also ich fand die alle, ich habe mich bei keinem gelangweilt bislang. Und ja, ich rede zu viel. Antje.
Es wusste ich, dass du jetzt fast alle Filme genannt hast, die ich auch erwähnt hätte. The Old Ways war bisher leider mein Lowlight, muss ich sagen. Ich mochte zwar total, wie die weibliche Hauptfigur, wie die so reagiert auf die einzelnen Sachen, weil die hat, finde ich, sehr glaubhaft reagiert auf diese ganz, auf diesen ganzen Kram und das auch teilweise versucht, mit so einem sehr makabren Humor dem irgendwie zu begegnen. Man hat gemerkt, sie versucht gerade so ihre Ängste irgendwie so zu übertünchen. Aber ich finde leider, von der Handlung bleibt der dramaturgisch sehr gleichförmig. Ich habe das Gefühl, da passiert nicht so richtig was. Und hat man das Setting einmal etabliert, dann weiß man gut, okay, das dauert jetzt 90 Minuten und dann ist das Ganze durch. Und leider muss ich sagen, da bin ich auch bei Eddie, ich bin einfach nicht so der Exorzismus-Horror-Fan. Das kriegt mich einfach nicht so.
Und ganz kurz, wenn ich da noch anhaken darf, weil du hast vollkommen recht. Und da, was mir da auch gefehlt hat, ist so, der Film startet ja direkt mit dem Ding. Also es gibt eigentlich keine so eine richtige Fallhöhe. So, es gibt keine Story, es gibt, na, du weißt eigentlich gar nicht, wer die ist, die Frau, die da plötzlich ist. Und dadurch entsteht auch nicht so eine richtige Connection, weil dann denke ich mir, okay, wir sind ja in Guadalupe im Dschungel. Das ist irgendwer, die hat einen Dämon. Dann denke ich mir halt, ja, okay, also gibt der Kinder, gibt der einen Job in New York, den Praktikum, das sie nicht gekriegt hat, oder ein Taxi, das sie verpasst hat. Irgendwas, wo ich sagen kann, da kann ich connecten, die soll nicht sterben. Aber so war da so ein bisschen.
Mädchen. Man kann doch auch mal von dem Film einfach in eine Situation geworfen werden, die sich dann entfaltet, die man sich danach.
Ja, aber willst du
wissen, wer? Aber dann hat sie sich, finde ich, nicht so entfaltet.
Nö, damit hat er das nicht. Dann es geht trägt. Ja auch im Prinzip vor allem um eben die Aufgabe, dass das, was in ihr drin ist, raus soll.
Ja. Ja. Und da gab es ein paar schöne, eklige Szenen, muss ich sagen. Auch überhaupt, wenn du, sobald du was in also auch nur annähernd Haariges aus dir rausziehst, das ist schon sehr eklig. Also da muss gar nicht mal ein Dämon sein. Du kannst auch, weiß ich nicht, das Spielzeug von deinem Hund verschluckt haben. Aber in dem Moment, wo die da so, das fand ich schon, das ist schon sehr eklig.
Was war dein Highlight?
Es entwickelt sich gerade, wie heißt es, Vicious Fun zu meinem Highlight. Ich muss aber sagen, es fehlen mir noch die letzten 15 bis 20 Minuten, weil ich habe den geguckt, bevor ich losgefahren bin. Muss aber sagen, also ich finde, der fängt wahnsinnig gut an. Ich hätte mir einen Film angucken können, der nur davon handelt, dass der Journalist den Regisseur interviewt. Also das ist wirklich, der ist eingestiegen, der Film ist so hundertprozentig auf mich zugeschnitten. Und dann geht aber die Handlung los. Und ich muss sagen, leider flacht es so ein bisschen ab, aber ich mag einfach diese ganze Atmosphäre. Ich mag auch, dass es eher Komödie als Horror ist und trotzdem sehr, sehr deftig. Und was da alles für Leute bei sind, die man aus anderen Horrorfilmen kennt. Also die man nur durch ihre aussagekräftigen Visagen einfach kennt. Also ich erinnere nur daran, erste Szene ist ja der Apotheker aus S beispielsweise, aus der S-Neuverfilmung. Und da sind auch noch zwei, drei andere Leute, die man aus sehr ikonischen Horrorrollen kennt. Das hat mir sehr gefallen. Ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass der Film wahlweise entweder wirklich einfach nur von diesem Interview handelt oder meinetwegen, wie die Hauptfigur, die ich sehr, sehr sympathisch finde, versucht, nicht aufzufallen in dieser Therapie.
War der Apotheker aus S nicht Stephen King?
Nein, der Stephen King war der Verkäufer in diesem Store in S2.
Genau, das war im anderen Land.
Und ich finde auch, die Hauptfigur in Vicious Fun ist der perfekte Gegenentwurf zu der Hauptfigur in Spree. Weil da muss ich leider sagen, der hat mich irgendwie so gar nicht abgeholt. Ich hatte das Gefühl, das soll ein sehr, sehr moderner Nightcrawler sein. So von der Message und auch von der Art und Weise, wie der gemacht ist, dass er sehr, sehr stark fokussiert ist auf diese Hauptfigur. Und ich sage auch gar nicht, dass jede Figur in irgendeiner Form sympathisch sein muss. Es kann ja auch sein, dass die einfach ätzend ist, aber irgendwas Reizvolles hat. Und für mich hatte die Figur in Spree leider auch nichts Reizvolles. Das war für mich einfach nur, ja gut, die will halt Klicks haben und greift zu sehr rabiaten Mitteln. Und das war's dann aber auch.
Ja, das Problem daran ist, es ist auch einfach dann zu, also für eine ernsthafte Kritik, also diese Message, ich will, mach alles für Klicks, ne, das checkt ja ein Fünfjähriger nach 2 Minuten, aber das sagt er ja sogar auch. Also, aber am Ende, die mit Geisterfahrt, dann überschlägt sich das Auto, dann geht er noch in Comedy Club, entführt die Comedian, landet am Ende komischerweise bei sich zu Hause, wo er seine Mutter umgebracht hat, bringt auch noch seinen Vater um. Also, das ist so over the top am Ende, dass.
Gut, danke, Eddie.
Spoiler.
Okay, Spoiler. Oh Mann.
Und am Ende, ich dachte, ihr habt das alles hier schon abgefrühstückt.
Ja, aber nicht alles verraten.
Am Ende ist das so over the top, dass du dir, da bleibt dann einfach diese Message. Also, ich fand diese Idee mit diesem kleinen Bobby-Typen, den er so anhimmelt, der in seiner Mansion wohnt und die ganzen geilen Gadgets hat, und das bis dahin fand ich es eigentlich interessant. Und da hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, dass diese Beziehung zwischen den beiden, da wäre Spannungspotenzial irgendwie noch gewesen. Während diese Comedian-Geschichte, die fand ich irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, es geht halt aus diesem Authentischen und Greifbaren raus und wird dann so konstruiert, weil inszenatorisch ist der ja sehr authentisch und sehr glaubhaft. Und ich glaube total, dass es sowas irgendwo gibt. Aber von der ganzen Stimmung und von dieser Attitüde, da brauche ich eigentlich nur Twitter öffnen und habe dann genau den gleichen Negativismus irgendwie, den ich mir da durchlesen kann. Und ich weiß nicht, ich will mit solchen Menschen, also das ist halt so ein Figurentypus, mit dem will ich einfach nichts zu tun haben. Und das hat mir so ein bisschen die Laune oder den hat mir Spree so ein bisschen madig gemacht. Ganz im Gegenteil zu The Dark and the Wicked auch, weil ich finde, der verkauft sich teilweise ein bisschen unter Wert und hat ein paar zu viele Jumpscares, obwohl er die gar nicht bräuchte. Aber ich finde, so gerade die erste Hälfte ist, finde ich, ein noch atmosphärischerer, so von der Stimmung her, noch atmosphärischerer The Witch. Weil der ja auch mit demselben Farbspektrum sich irgendwie auffällt, genauso wenige Figuren hat. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage, ganz andere Thematik. Aber allein von der Aufmachung und woraus er auch seine Spannung zieht, finde ich, kann man die gut vergleichen. Wie gesagt, gegen Ende hin wird er immer noch ein bisschen reißerischer. Wie gesagt, bräuchte er meiner Ansicht nach gar nicht. Aber der war schön, angenehm, oldschool, gruselig einfach.
Und ich finde bei dem Film auch cool, der ist so ernst. Der, also das, das, was hier auch andere Leute schon hervorgehoben haben, also Colin war angetan, Alper war angetan, ich glaube, Wolf ist auch angetan, der hat auf Twitter auch schon nochmal gesagt oder erwähnt, dass er den empfehlen kann. Und ich finde, da zeigt sich so ein bisschen immer so ein bisschen, du bist, glaube ich, die erste Person, die sagt, dass The Dark and the Wicked und Wish is Fun beides dein Spektrum ist oder beides dein Gusto trifft, so. Weil bisher war es immer irgendwie so, dass der Tenor immer dahin ging, man mag entweder Wish is Fun oder hat richtig Spaß mit Wish is Fun und findet The Dark and the Wicked eher so ein bisschen, oder halt umgekehrt so, ne? Also man hat richtig, The Dark and the Wicked ist richtig geil und das ist genau der Horror, den man will und Wish is Fun ist halt, ja, ist halt so der spaßige Metzelfilm, so.
Das ist ja gerade so die schöne Bandbreite vom Horror an sich. Beide Filme haben ja total ihre Daseinsberechtigung in diesem Festival. Und ist doch super, wenn man das so ausschöpfen kann. Ja. Also ich finde das schön.
Hey Dennis, bevor du jetzt gar nichts gesagt hast, lass mal ab. Was war so? Was hast du so an Highlights und Lowlights?
Meine Highlights würde ich sagen, Spree auf jeden Fall ist eins meiner Highlights. Jallikattu und Old Ways sind, glaube ich, die Filme, die mir am besten gefallen haben. Jallikattu ist halt einfach, finde ich, super geil gefilmt. Der hat super stimmige Bilder. Hat am Anfang so diese ganze Dynamik, die sich entwickelt, wenn so ein Dorf auf einmal komplett ausrastet. Das hat echt Spaß gemacht, das auch zu sehen und hat mich auch mitgenommen. So diese ganze Emotionalität, obwohl es nicht meine Sprache war. Spree fand ich super, weil das genau sozusagen irgendwie auch meine Stimmung zu Social Media irgendwie gerade widerspiegelt nachdem ich auch Wolfs, in Wolfs Buch sozusagen, Wolfgangs Buch gerade lese, war das halt genauso so ein Film, wo ich gedacht habe, ja, diese fucking Social Media Influencer-Nummer, also es hat schon Spaß gemacht, das zu sehen und ich mag ihn auch als Schauspieler sehr gerne, ich finde, er hat das gut gemacht. Und Old Ways fand ich halt cool, weil ich eigentlich auch dieses Exorzismus-Genre okay finde bisher. Also die Filme haben sich alle bisher sehr geähnelt und mit so einem Film wie Saint Maud war jetzt halt gerade auch so ein Film, der halt das Ganze nochmal auf ein anderes Level gehoben hat. Aber ich mochte hier halt diese Maya-Stimmung. Das war für mich ein Setting, was ich irgendwie vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und das hat mir dann auch geholfen, den Film sozusagen über die ganze Länge zu tragen. Weil das für mich einfach spannend war. Ich mochte die Szenen, ich mochte das Umfeld und wie damit umgegangen wurde. Meine Lowlights sind auf jeden Fall Vicious Fun, die Old Man Movie und ich fand The Dark and the Wicked halt auch nicht cool. Also das war für mich so, also das ist der 10. Conjuring Abklatsch irgendwie mit vorhersehbaren Jumpscares. Der war halt cool produziert, The Dark and the Wicked. Ich fand, der hat mit am meisten rausgestochen von der Stimmung. Aber die Story zum 10. Mal irgendwie aufgedröselt, hat mich dann auch nicht abgeholt. Ist in der Mitte mit der Karottenszene eine sehr schöne Hommage, bin ich der Meinung, an Suicide Circle oder Suicide Club von Sino Sono, glaube ich.
Ja, Shion Sono, ja.
Oder japanischer Film.
Ja.
Da musst du auf jeden Fall dran denken. Aber der war halt der gut gefilmt, aber das holt mich einfach nicht mehr ab, dieses in dem Sinne alte Menschen in irgendwelchen besessenen Szenen, in irgendwelchen graubraunen Häusern. Das holt mich nicht mehr ab. Vicious Fun, muss ich sagen, habe ich, glaube ich, ab Minute 60 angefangen zu skippen, weil das halt, also so eine unsympathische und nervige Hauptfigur. Ich fand es cool, dass mich dieses 80er-Setting immer noch so abholt, aber ich hätte mir gewünscht, dass der sozusagen in diesem Roundtable sozusagen, dass der dort irgendwie bleibt und das Ganze noch länger ausspielt, damit er sich sozusagen dort die Informationen holt. Aber ab dem Moment, wo die dann sozusagen in die Küche kommen, war das für mich einfach so komplett 0815 billiger Quatsch irgendwie. Das hat mich mega gelangweilt. Und Old Man Movie ich mag keine Knetfilme und der Pipi-Kaka-Humor, also das, ich verstehe nicht, was der Film von mir wollte. Long Walk, also ich habe tatsächlich, glaube ich, auch alles gesehen. Long Walk fand ich cool. War schön, muss man halt Bock drauf haben, so lange das zu gucken. Das letzte Land fand ich vom Producing, fand ich den mega. Also da kann man nur den Hut vorziehen, wie das Ganze aussah. Was mich da halt rausgeholt hat, sind die tatsächlich wie immer die deutschen Dialoge. Das war echt sehr hölzern teilweise, wo ich dann gedacht habe, so redet halt einfach keiner irgendwie. Und Crazy World verdient halt meiner Meinung nach so den Publikumslieblingpreis, dass die halt einfach durchgezogen haben mit ihren Mitteln und einfach gemacht haben mit dem, was sie hatten. Das ist mega respektabel, finde ich, dass die da so einen Film auf die Beine gestellt haben. Und es hat dann einfach Spaß gemacht, sich das anzugucken.
Ja, cool. Ja, siehst du, aber so geht's auseinander. Und ich find's geil. Ich find's schön. Ich find auch schön, wie die Leute bei uns im Forum reagieren und was sie halt zu den einzelnen Filmen sagen, wie aufgeschlossen teilweise dann zu den Filmen reagiert wird, auch wenn nicht irgendwie unbedingt ein Film so wirklich cool empfunden wurde, aber dann trotzdem immer mit Fairness und alles. Also gefällt mir gerade richtig, richtig gut. Und ich kann auch nochmal sagen, Long Walk ist ein Film, der bei mir immer stärker wächst. Also der ist nicht perfekt, der ist auch echt ein Tick zu lang so und ist sehr sperrig in seiner Erzählung, weil er versucht halt irgendwie, sag ich mal, einen Zeitkreis immer wieder zu schließen, also indem er halt von da was zeigt, von da was, also immer von anderen Positionen. Und
ich finde, also,
ja?
Das ist tatsächlich mir aufgefallen bei allen Filmen, was wenn ich an allen Filmen eine gemeinsame Kritik hätte, ist, dass mir alle Filme zu lang waren. Also ich hatte das Gefühl, dass die alle irgendwie in die Richtung 1 Stunde 40 gingen. Ja, ob das ist, scheint so mittlerweile echt einfach der Standard zu sein, anstatt irgendwie mal einen guten 90, 100 Minuten zu machen, müssen die Filme immer alle mindestens
100 Minuten sind 1 Stunde 40.
Achso, ja, sorry, dann ich meinte, ja. Nee, oder habe ich, dann muss ich mal gucken, wie lange ist Vicious Fun? Ist der 1,40?
Nee, der ist so, glaube ich, 95 Minuten.
Nee, 1,40 kommt hin.
Ja. Doch, okay, aber Long Ways ist 95 Minuten, das weiß ich noch. Und Old Man Movie ist auch nicht so lang. Und das finde ich auch. The Dark and the Wicked ist auch 95 Minuten lang. Der ist auch nicht wirklich.
Aber Old Man Movie, da muss ich Dennis zustimmen. Das ist, ich glaube, der geht auch wirklich ziemlich genau 90 Minuten. Aber ich habe den geguckt ungefähr bis zur Hälfte und dann war mir das irgendwie alles zu
anstrengend.
Es gibt also, kein Wort dafür.
Manchmal gibt es ja auch Filme, die sich einfach länger anfühlen, als sie sind. Das ist ja, das oft kein gutes Zeichen. Dann.
Ja, und ich finde, ein Film wie Old Man Movie, der nur bedingt eine Handlung hat, sondern einfach so von seinem Konzept lebt und von der Art und Weise, wie hier Gags und Slapstick inszeniert wird, der muss dann auch noch nicht mal 90 Minuten gehen. Also das ist dann, finde ich, so ein Film, der reicht dann auch, reicht es, wenn er seine Idee so über 70 Minuten meinetwegen ausreicht.
Da gebe ich dir recht. Also da könnte man vielleicht auch noch hier und da auf einiges
verzichten. Ich gestehen muss, ich habe auch im Forum geguckt und da haben einige Leute bei The Old Man Movie gesagt, dass der auch durchaus sozialkritische Ansätze hat. Bei mir funktionierten aber die Untertitel nicht. Das heißt, also ich behaupte mal, bei dem Film kann man auch ohne Untertitel weitestgehend verstehen. Aber wenn da wirklich irgendeine Sozialkritik drin gewesen sein soll, die ist dann wirklich komplett an mir vorbeigegangen.
Ja gut, aber du hast jetzt gesagt, du hast nur eine halbe Stunde gesehen.
Ja, ne, wie gesagt, Hälfte, 45 Minuten ungefähr.
Gut, ich finde, es wird auch zum Ende hin stärker ausgearbeitet, aber okay.
Aber versteht man die auch ohne irgendwas zu verstehen?
Nee, manchmal braucht man die. Weil ich habe am Anfang auch gedacht, das wäre eine Fantasiesprache.
Ja, ja, genau.
Und man müsste das gar nicht irgendwie machen.
Wie bei aber dann Shaun das Schaf oder so.
Genau, und dann habe ich aber irgendwann doch festgestellt, dass es Untertitel gibt.
Da habe ich neulich mit den Kids Shaun das Schaf mit dem Außerirdischen geguckt.
Farmageddon.
Der ist mega.
Sag ich doch.
Der ist
lustig, ja.
Der war richtig gut. Richtig. Und ja, die Kids sind abgegangen.
Ja.
Also Wahnsinn.
Ich habe den mit meinem Sohn im Kino geguckt und wir haben an denselben Stellen gelacht.
Sensationell. Gibt's auf Amazon Prime, kann ich nur empfehlen. Nicht nur für Kids oder für alle, die Kids haben. Er hat wirklich Spaß gemacht und eine richtig schöne und eine rührende Story. Am Ende hatte ich ja wirklich einen Kloß im Hals.
Ja.
Ja? Aber ist natürlich 1:1 von E.T. geklaut, aber ist egal.
So, ich würde noch mal gerne eine Review vorlesen für den Film, weil ich finde, er kommt so echt kurz, aber das ist halt auch, weil er so schwierig ist, The Long Walk. Da habe ich hier Mane Movie Magic hat eine schöne Kritik geschrieben. Er schrieb, mein vierter Film des Shivers Festival 2021, wow, das sind also diese seltenen Filmperlen, von denen immer alle sprechen. Ruhig, atmosphärisch, mysteriös. Ich möchte eigentlich nicht allzu viel über diesen Film sagen, weil jedes Wort zu viel ein Stück vom Filmerlebnis raubt. Aber dennoch soll dir ja eine kurze Review gegeben werden. Also nur Folgendes. The Long Walk ist eine Reise über die Grenzen des Bewusstseins und des Verstandes hinaus. Ein Mann wandelt auf den Spuren seines Selbst und wird von einem großen Mysterium umgeben. Doch anstatt Fragen zu stellen, die dann wiederum nur mit weiteren Fragen beantwortet werden, werden dem Zuschauer nach und nach Hinweise in die Hand gelegt, um das Geheimnis selbst entschlüsseln zu können. Der Film hat mich einfach unglaublich fasziniert. Vielen Dank, dass ich ihn im Rahmen des Shivers Festivals sehen durfte. 5 von 5, so muss Festival.
Sehr
schön. Finde ich schön, freut mich sehr. Wie gesagt, für euch jetzt noch 2 Tage länger, bis Samstag könnt ihr jetzt noch die Filme gucken. Und ja, ich bin gespannt auf eure Meinung hier im Forum. Ich weiß nicht, vielleicht können wir den Link nochmal kurz schnell einblenden. Da könnt ihr gerne eure Kritiken schreiben. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß. Dadurch, dass wir das jetzt verlängert haben, schieben wir die Entscheidung, wer der Publikumsliebling geworden ist, ein wenig auf. Weil das ist ja jetzt halt, wie gesagt, ein bisschen unfair, wenn man jetzt noch zwei Tage hat, an denen man deutlich mehr gucken kann. Vielleicht entwickelt sich ja noch was.
Ja.
Genau.
Übrigens so. Nachgeguckt, Etienne hat recht. 1:40 sind 100 Minuten.
Gut. Danke.
Hätten wir das auch geklärt?
Fact-Checker.
Gehen wir kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit ein paar Neuigkeiten aus Hollywood.
Bitburger. Mit bestem Hallertauer und Bitburger Siegelhopf. Feinherb, frisch im Geschmack. So gut kann Bier schmecken. Und deshalb bitte ein Bit.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Kino Plus. Heute mit Antje, Etienne und Dennis am Monitor. Und ja, ein guter, lieber Freund des Hauses hat uns eine Grußbotschaft geschickt. Live aus Hollywood. Bitteschön.
Meine lieben Bohnen, mein lieber Schröck, der Steven meldet sich aus Los Angeles und zwar aus dem Garten des Hotels, weil es gibt nur drei Bereiche, in denen ich mich aufhalten kann. Mein Zimmer, der Garten oder auf den Arbeitswegen rund um die Produktion der Oscars. Ansonsten darf ich das Hotel nicht verlassen. Und es ist ganz spannend, was in diesem Jahr alles ansteht. Der rote Teppich wird komplett anders sein. Es sind nicht so viele Teams, wie man jetzt annehmen würde, am roten Teppich insgesamt nur 12, 2 nationale und 10 internationale. Außerdem sind die Vorkehrungen am Teppich enorm. Es ist reglementiert, wie viele Leute da sein müssen. Es ist reglementiert logischerweise, wie groß der Abstand sein soll zwischen den einzelnen Teams. Und vor allen Dingen gibt es auch einen Abstand zwischen mir und den Stars. Es gibt ein Standmikrofon, das in ungefähr 2 Meter Entfernung aufgebaut sein wird, an den die Stars dann rantreten, an das die Stars dann rantreten und dann mit mir hoffentlich in eine schöne bunte Kommunikation treten. Aber auch das wissen wir nicht, weil es gibt keine Managements momentan und keine Presseagentinnen, die über den Teppich gehen mit den Stars, um aufzupassen, dass sie auch bei den richtigen Leuten stehen bleiben. Also das bleibt auch eine Überraschung, denn sie dürfen nur eine Person mitnehmen und da fragt man sich natürlich, ist es jemand aus dem privaten oder aus dem beruflichen Umfeld. Also hat Brad Pitt, sage ich mal, die Macht zu sagen, ich will stehen bleiben oder ich will nicht stehen bleiben. Oder Reese Witherspoon oder Renee Zellweger oder Joaquin Phoenix. All die Leute sollen ja über den Teppich kommen. Und dann gibt es, wie gesagt, die 2 Locations. Einmal das Dolby Theater, das wir alle kennen. Das wird, glaube ich, eher eine sekundäre Rolle spielen. Der viel wichtigere Teil ist nämlich die Union Station, also die ist richtig umfunktioniert worden zu einem riesigen Areal für die Nominierten und auch für die LaudatorInnen und für den roten Teppich. Der wird erst, sag ich mal, 36 Stunden oder ja 30 Stunden vorher aufgebaut, weil die Union Station ein aktiver Bahnhof ist. Also nicht nur ein Zugbahnhof, sondern auch ein Busbahnhof. Und der rote Teppich wird auf der Busbahnhofstrecke verlegt. Und der soll so lange aktiv bleiben und natürlich nicht beeinträchtigt werden, dass wir erst Samstag früh wirklich auf unsere Position kommen können und auch mal testen können, ob das technisch alles funktioniert. Und dann sind wir natürlich auch gespannt, wie sich die Oscar-Verleihung selbst präsentiert. Es gibt ja eine Pre-Oscar-Show, in der die Musical-Performances, die im Vorwege alle aufgezeichnet wurden, gezeigt werden. Dann wird es die Oscar-Show geben. Auch da soll es live schalten in unterschiedliche Länder geben, dort, wo sich Nominierte aufhalten, die nicht angereist sind. Und dann gibt es sozusagen eine Post-Oscar-Party-Show, die natürlich keine richtige Party ist, aber da werden sicherlich nochmal PreisträgerInnen interviewt und es soll eine Live-Gravur der jeweiligen Oscars geben. Also, es wird ein buntes Unterfangen. Ich hoffe, ihr seid alle dabei, unterstützt mich da, seid gnädig mit eurem Urteil über meine Leistung am roten Teppich und ich wünsche euch allen Gesundheit, viel Spaß, viel Freude und wir sehen uns Sonntag in der Nacht von Sonntag auf Montag. Tschüss.
Das war nicht Los Angeles, das glaube ich nicht. Diese Birke, da können wir gerne Lars-Erik Paulsen fragen, der kann mittlerweile ein Land an den Blättern der Bäume erkennen. Aber nein, Quatsch. Ja, sehr schön, dass Steven sich meldet aus Los Angeles, aber das klingt wirklich spannend. Und tatsächlich muss ich sagen, aufgrund dieser Umstände habe ich mehr Bock auf diese Oscars als auf diese anderen, weil da war alles klar, da war alles durchgenudelt und durcherprobt und man hat es tausendmal gesehen. Und, aber jetzt wird's spannend. Jetzt freut man sich wieder auf den roten Teppich. Wie wird's? Wer kommt? Wie wird er sein? Wenn nicht ein Manager direkt die ganze Zeit mit so einem Stock hinten pokt, wie wird das sein an der Bushaltestelle eine Oscarverleihung?
weiß ich nicht. Busspur.
Ja, also tatsächlich finde ich jetzt bin ich neugieriger als sonst.
Das heißt, wir sitzen am Sonntagabend hier.
Wir sitzen am Sonntagabend hier.
Okay, dann liebe Leute. Hätten wir das geklärt.
Wenn wir übrigens sowieso gerade schon über Steven sprechen, ich mach mal kurz Werbung für was anderes, ne? Ich durfte Steven beerben bei Fred Carpet, denn dieses Jahr darf man gegen mich tippen, wer denn die meisten oder bei den Kategorien, wer die Oscars gewinnt. Hat ja Steven in den letzten Jahren, hieß es ja immer, kannst du mehr tippen, kannst du mehr Gewinner richtig tippen als Steven. Dieses Jahr durfte ich tippen und für die Leute, die mehr tippen als ich, für die gibt's auch irgendwas zu gewinnen. Ich sage aber so, es wird nicht so schwer sein, mich einzuholen wahrscheinlich.
Was hast du getippt als besten Film?
Nomadland. Ich glaube, das ist jetzt nicht keine Überraschung.
Nö, ich glaube, das ist ja auch eine der eher sichereren Kandidaten.
Ja, eben.
Nicht mal was Nominiertes, Leute.
Ich bin ja immer bei mir.
Promising Young Woman ist nominiert zum Beispiel.
Was?
Promising Young Woman ist zum Beispiel nominiert.
Ich habe, glaube ich, auch nicht viele von den Nominierten gesehen.
Ja, ich muss noch The Father sehen, glaube ich.
Den habe ich gerade erst gesehen. Da könnte ich mir vorstellen, dass der beste Judas Schnitt
nicht
gewinnt.
Gesehen, Mank
aber das Problem finde ich halt, oder bei mir, wenn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich bei den Oscars irgendwas tippe, dann habe ich immer so einen inneren Zwiespalt zwischen, ich weiß eigentlich, wer wahrscheinlich gewinnt, aber wenn doch jemand gewinnt, den ich besser finde und ich den dann so als Außenseiter tippe, dann kann ich mich am Ende damit brüsten, dass ich den getippt habe. So, und deshalb.
Also dir ist der Außenseiter-Tipp mehr wert als das
Endergebnis. Ja, deshalb habe ich zum Beispiel auch so eine Darstellerin wie Vanessa Kirby als beste Hauptdarstellerin getippt. Wobei ich da sagen muss, ich finde, das ist dieses Jahr die absolute Horrorkategorie, weil da jeder das sein könnte, bei beste Hauptdarstellerin. Ich habe da überhaupt nicht.
Ich glaube, das wird Andra Day, die hier Billie Holiday spielt in The United States versus Billie Holiday.
Ich glaube, ich habe zwar, wie gesagt, Vanessa Kirby getippt, ich glaube aber, sie wird's nicht. Ich würde aber gerne, dass sie es wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich Carrie Mulligan wird, weil die hat auch viele Indikatorpreise gewonnen.
Ja, hat die?
Mhm. Okay. Ich werde am Sonntag nichts beitragen können. Also noch weniger als sonst.
Hast du nichts gesehen?
Ich habe einen Film gesehen. Nee, zwei, Sound of Metal noch.
Ja.
Zwei von den bestnominierten Filmen habe ich nur gesehen. So wenig hatte ich noch nie. Vielleicht schaffe ich noch den einen oder anderen, aber es ist ja auch schon am...
Dennis, hast du ein paar Prognosen
am Sonntag?
Ich muss gestehen, mir geht's da ein bisschen ähnlich wie Etienne. Also ich habe bis jetzt auch, also ich kenne die Nominees nicht und ich habe auch kaum Filme gesehen. Ich muss aber auch gestehen, dass das Interesse an den Oscars von Jahr zu Jahr bei mir eigentlich immer abebbt.
Auch jetzt nicht, sag ich mal, so wie bei Eddie, durch eben die neue Situation? Vielleicht wieder ein bisschen...
Nee, gar nicht. Also es ist für mich, wenn Filme irgendwie empfohlen werden oder ich lese darüber, dann gucke ich die, aber ich sehe da nicht mehr diesen, also ich sehe das nicht mehr als einen großartigen Event, der mich irgendwie abholt, bei dem auch mal so ein bisschen Spaß irgendwie im Hintergrund, also die letzten Jahre waren halt einfach, also ja, haben mich da so rausgeholt aus dem Ganzen.
Aber hatten wir eigentlich schon ein paar ereignisreiche Jahre, oder? Ich meine, wir hatten jetzt...
Parasite, ja, was bedeutet denn, also ich weiß nicht, was bedeutet denn ereignisreich? Wir sind uns ja alle, also wir sind uns ja in vielen Dingen einig, welche Filme irgendwie gut sind und dann gucken wir die. Und es ist ja auch schön, wenn jemand dafür ausgezeichnet wird, aber am Ende ist es ja, also zumindest für mich persönlich, macht das keinen Unterschied, ob ein Film, also für mich, ob der einen Oscar bekommt oder nicht, ob ich den gut finde oder nicht.
Nö,
oder ob
das
ich den
nicht.
Gucke.
Das nicht.
Und deswegen ist es also... Ich habe also mir gibt das halt nichts mehr, den Leuten sozusagen dabei irgendwie zuzuschauen. Also das eben klar, das Highlight, also persönlich für mich war jetzt irgendwie eine, wie hieß sie denn jetzt? Olivia Cole?
Coleman.
Die Rede. Was?
Olivia Coleman.
Genau, Olivia Coleman. So eine Rede und sowas ist mir halt in den letzten Jahren halt auch immer dann einfach zu wenig passiert. Also so, dass Kuro sagen würde, dass so, da fehlt das Menschliche so ein bisschen. Das menschelt halt nicht mehr so bei den Oscars. Hier Politik auch immer drumherum und so, ja. Ich gucke die Filme und dann mag ich sie, aber die Oscars bedeuten mir dann nichts mehr eigentlich.
Parasite war jetzt schon in Moonlight, Leo.
Aber das sind tatsächlich auch die einzigen großen Ereignisse, die ich noch im Kopf habe, dass letztes Jahr Parasite gewonnen hat, obwohl da keiner mit gerechnet hat und dass vor ein paar Jahren diese La La Land Moonlight-Sache war. Und dann war es das auch schon. Stimmt, die Rede von Olivia Colman war wirklich gut. Wäre mir jetzt aber auch nicht als großes Oscar-Highlight der letzten 10 Jahre in Erinnerung geblieben. Ich bin da leider ziemlich bei Dennis. Und dann war das auch nicht gerade förderlich, dass ich letztes Jahr die Oscars nicht geguckt habe und festgestellt habe, es geht ja auch so. Ich kann ja auch am nächsten Tag gucken, wer gewonnen hat. So. Ja, ich hatte leider.
Das geht doch immer. Also.
Ja, aber ich hatte gehofft, wenn ich das mal nicht live miterlebe, dass ich dann das Gefühl habe, irgendwie hat mir was gefehlt. Aber das hatte ich letztes Jahr nicht. Und deshalb glaube ich auch, dass ich dieses Jahr gar nicht erst gucken werde, ehrlich gesagt.
Okay, machen wir es doch nicht.
Machen wir es nicht? Nee. Okay, ist hiermit abgesagt?
Ich werde eh nicht bis Ende durchhalten. Ich kann einfach nicht mehr besitzen.
Aber habt doch bitte euren Spaß damit und macht das.
Ich wollte gerade sagen, also
hier für das Essen von Silke, ehrlich gesagt.
Oh, jetzt. Oh.
Ja, jetzt. Oh. Silke in dem Moment. Schönen Dank. Ich dachte, wir machen dieses Jahr nicht.
Also ich weiß, wir haben die Toastbrote auf jeden Fall schon zu Hause. Ich hab dank dir ein bisschen Bock. Ich bin trotz allem ein bisschen gespannt, aber mich interessiert auch ehrlich gesagt mehr das Drumherum. Als die eigentliche Preisverleihung an sich, weil ich jetzt auch schon in einigen Sachen sehr viele Fragezeichen sehe, aber halt in anderen Sachen auch schon sehr sichere Gewinne oder einigen Bereichen sehr sichere Gewinne. Und dementsprechend, ja, es geht's mir, glaube ich, nicht mehr um die Auszeichnung für gewisse Dinge. Ich freue mich, wenn aber halt eben so wie bei dir, also da bin ich bei dir, wenn du sagst, eher mal so einen unscheinbaren Tipp nehmen und wenn der dann gewinnt. Ich finde, das sind auch die schönsten Momente.
Ja, eben.
Ja, und trotzdem. Ja, ich guck mir sowas problemlos an, ich meckere da auch gerne drüber, aber jetzt gerade durch dieses Jahr hat man ja wirklich wieder so eine Unbekannte.
Ja, wie gesagt, wenn es um 20.15 Uhr liefe, würden wir auch über was anderes sprechen, ja. Aber wir reden von mitten in der Nacht.
Ja, wir reden von mitten in der Nacht.
Können halt alle nicht mehr so jung sein wie Daniel. Das ist.
Ja. Okay. Noch jünger als ich sind die kommenden Trailer, die wir hier in Billig oder Willig mal kurz aufgesammelt haben. Ihr wisst sicher, was jetzt kommt, oder?
Ist billig oder willig nicht normalerweise Poster? Hat sich da was geändert?
Wir haben billig oder willig ein bisschen erweitert zu den Ersteindrücken und ersten Informationen und ersten Bildern, die es zu irgendwas geben kann. Das können sowohl Poster sein, als auch Teaser, Trailer oder Bilder vom Set und so weiter. Und ich habe mir gedacht, bevor wir es halt wieder gar nicht irgendwie hier unterbringen oder viel zu spät sind, wenn wir es irgendwie auskoppeln, weil das ist ja das Thema bei Tease Me zum Beispiel, zeigen wir es doch mal hier, weil ich habe den Trailer noch nicht gesehen und mich interessiert nämlich schon, wie jetzt Shang-Chi.
Ach.
Ja, also dieses Plakat finde ich schon mal, naja. Ich weiß, diese Ringe da hinten sind diese Ringe, um die es geht, ne? Also um diese Organisation.
Ist der aus dem Doktor, wie heißt er? Nee.
Strange?
Doctor ist mittlerweile. Aus dem Doctor Strange-Universum.
Nee, der hat eher was mit Iron Man zu tun. Denn,
Iron Man?
Ja, diese Legend of the Ten Rings. Diese Ten Rings, das ist die Organisation, die damals Tony Stark hat entführen lassen oder die dahinter steckte, dass Tony Stark in Gefangenschaft geraten ist, weshalb er sich ja erst diesen Iron Man-Anzug gebaut hat. Und diese Ten Rings-Organisation wurde dann im dritten Teil nochmal aktiv. In Form von diesem Mandarin, beziehungsweise, ja, na gut, in Form von Ben Kingsley als Mandarin, sagen wir mal.
Und was kann der?
Der Typ da?
Ja.
Der ist jetzt der Sohn des eigentlichen Mandarin, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Bösewicht namens Wen Wu, Anführer der Ten Rings Organisation. Und hier, Shang-Chi ist sein Sohn, der sich aber vom Vater distanziert.
Ich wollte gerade sagen, er ist also der Sohn eines Bösen eigentlich.
Er ist der Sohn eines Bösen.
Das ist ja schon mal nicht unspannend.
Und wenn ich es richtig auf die Reihe kriege, ist jetzt dieser Wen Wu, ist eine Kombination aus zwei Marvel-Bösewichten. Aus dem Mandarin und Fu Manchu, glaube ich. Das sind zwei.
Also es gibt, Wen Wu gibt es halt im Comic-Universum nicht. Sozusagen.
Genau.
Kevin Feige meinte, der Bösewicht ging unter mehreren Namen, unter anderem auch den Mandarin. Es wird zeigen, ob sie da ein bisschen Redcon werden, ob überhaupt die Tony Stark entführt haben, sozusagen, die wirklichen Ten Rings sind, weil hier ist es jetzt halt tatsächlich eine komplett, so wie es zumindest im Trailer aussieht, eine komplett asiatische Vereinigung, während ja die Entführer ja eher, was war das? Irak oder so, wo die waren.
Ja.
Plus dann natürlich die Fake 10 Ringe, die über AIM gemacht wurden. Spannend, wie sie das, ob sie das irgendwie aufklüseln oder ob sie einfach sagen, was interessiert mich, was ich vor 10 Jahren gemacht habe.
Ja, das fände ich auch geil, wenn sie jetzt wirklich drauf scheißen würden und das überhaupt keinen Bezug mehr hat. Aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Eigentlich stricken die doch dann genau sowas zusammen, oder nicht?
Hattet ihr den diesen Tweet gesehen, diesen Vergleich, wo irgendwie vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, der Hauptdarsteller irgendwann mal, war sogar Kevin Feige selbst, hatte angetwittert von wegen, wie wär's denn mit einem Superhelden, mit einem asiatischen Superhelden, und jetzt so viele Jahre später kommt halt dieser Film dabei heraus. Gab einen sehr hübschen Tweet, wie, da lagen irgendwie 4 oder 5 Jahre dazwischen.
Okay.
Zwischen dem Aufkommen, hey, wollen wir nicht einen asiatischen Superhelden etablieren, bis heute. Findet bestimmt jetzt in dieser Sekunde, finden das ganz viele Leute bei Twitter, wo das ist. Ich weiß es leider nicht mehr, wer es war.
Ja. Wollen wir uns den Trailer mal so angucken? Ich habe den noch nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Ich gab dir 10 Jahre, um dein Leben zu leben. You come from mine. Now you see me rise. Und was hast du daraus gemacht? Du warst immer in meinem Schatten. Ich trainierte dich, sodass nicht einmal die gefährlichsten Männer der Welt dich töten könnten. Sohn, es ist Zeit, deinen Platz einzunehmen an meiner Seite.
Oh.
Das wird nicht passieren. Du kannst nicht davor weglaufen, wer du wirklich bist.
Wie alt soll er sein?
Mitte 20.
Aber der sieht ein bisschen älter aus, oder? Also ich fand, der sieht jetzt aus wie... Der kann auch als 30-Jähriger durchgehen, oder?
Wir sind ein gutes Team.
Ja, ist vom Regisseur.
Je öfter ich diesen Trailer sehe und diese Szene nach den Credits, Alter, da kriege ich das Würgen. Also so einen schlechten Gag dann noch in den Trailer zu packen irgendwie und das nach den Credits, wo der eigentlich ganz cool aufhören könnte, der Trailer, macht mich fassungslos.
Ich muss auch sagen, also ob das jetzt, weiß ich nicht, eine Netflix-Produktion ist oder der nächste Marvel-Film. Ich finde, da ist jetzt nicht mehr viel Unterschied, oder? Also, man erkennt so ein paar Details hier. Bei diesem Arm hat man diese Ringe gesehen. Das ist ja wohl das, was ihm die Macht gibt, ne?
Wenn ich Aber welche Macht denn?
Naja, diese 10 Rings sollen halt... Ist halt wieder so ein ultramächtiges Artefakt. Oder beziehungsweise sind halt wieder so ultramächtige Artefakte, den Infinity-Stein nicht... ganz unähnlich oder zumindest in Richtung der Infinity-Steine gehend. Und eben hat man diesen einen Shot gesehen, wo dieser Unterarm zu sehen war, da waren die drumrum. Und das ist wohl dann halt, wenn du die halt alle trägst, bist du halt wohl ultra stark. Tony Leung hat mich gefreut, dass der da den Oberbösewicht spielt oder den Vater halt. Aber ansonsten reizt mich da bisher nicht so wirklich viel, oder?
Na, es ist halt vom Traileraufbau ist es halt jeder andere Marvel-Film auch.
Hätte auch Black Panther sein können, oder?
Ja. Und es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer. Es wird jetzt, oder ich glaube, es wird generell immer schwieriger, neue Helden zu etablieren. Ich glaube, das ist gerade eine ganz, ganz, oder ich glaube, Marvel, oder kann mir vorstellen, dass Marvel momentan in einer sehr, sehr schwierigen Position ist, auch abseits der Serien weiterhin Interesse am Marvel-Universum zu schüren, weil ja eben viele Figuren, deren Geschichte ist auserzählt seit Endgame und jetzt kriegen einige noch nachträglich ihren Solo-Film, Black Widow beispielsweise, aber jetzt geht's ja auch darum, neue Helden zu etablieren und da über so eine gewisse Marvel-Müdigkeit hinweg zu gehen und da wieder neues Interesse zu schüren. Ich kann mir vorstellen, dass das super schwierig ist und dass Marvel da gerade nicht an einem einfachen Punkt steht.
Ich habe das Gefühl, wenn Corona überstanden ist, irgendwie Ich glaube, da werden sich einige ganz schön umgucken. Weil ich habe das Gefühl, wir haben jetzt anderthalb Jahre lang alles geglotzt, was man uns gegeben hat. Wir haben wirklich komplett ist ausgereizt, das Thema Konsum, also Entertainment. Und ich kann mir vorstellen, dass es so eine, vielleicht ist auch nur eine romantische Verklärtheit, die ich da habe, aber ich habe das Gefühl, es gibt zu viel. Es gibt zu viel Entertainment gerade. Wer soll sich das alles noch angucken? Es gibt alleine so viele Superhelden mittlerweile. Da, das ist einfach, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man da noch eine große Leidenschaft für alles empfinden kann. Also es geht wirklich durch die Bank, durch alles. Es gibt zu viel von allem, meiner Meinung nach.
Aber die Netflix-Abonnentenzahlen gehen ja jetzt nicht zurück, aber sind nicht so angestiegen die letzten Wochen, wie das Netflix dachte. Unter anderem mit der angeblichen Begründung, es gibt zu wenig neuen Stoff auf Netflix. Ich würde auch eher in deine Richtung gehen und sagen, wahrscheinlich ist es eher so, man ist satt und man hat ja auch noch Disney Plus, man hat ja auch noch Amazon Prime.
Aber, ja, alles halt, ja. Nicht nur das. Das ist ja das, was ich immer sage, das ist ja alles ein Brei. Ne? Meiner Meinung nach ist es Quatsch, immer nur von Fernsehquote und Netflix und das sind auch alles die gleichen Leute. Die gleichen Leute, die so eine Serie gucken, gucken aber auch bei Twitch einem Streamer zu, zocken selber irgendein Spiel auf der PlayStation 5. Und das ist alles, alle buhlen letztendlich um die Freizeit, die man hat. Also wie viel Kram kannst du dir denn als Mensch überhaupt zu Genüge führen, wenn du nicht so wie wir noch den Luxus hast, das beruflich zu machen? Wenn du wirklich einen 9-to-5-Job hast, normal oder was, hast du am Abend deine 1, 2, 3 Stunden vielleicht, wo du was glotzen kannst oder wenn du nicht mehr Schüler bist. Und selbst als Schüler, wer lässt denn seine Kids den ganzen Tag glotzen? In der Pandemie vielleicht, aber wenn es wieder abgeht, da werden die rausgeprügelt in den Park.
Ich könnte mir aber auch schon trotzdem vorstellen, dass ein gewisser Hunger noch vorhanden ist, gerade weil man halt so lange keinen Film mehr gesehen hat. Also gerade keinen Marvel-Film. Und dann auch schon nicht im Kino.
Ja, aber da kommen ja die ganzen Riesensachen noch.
Ja, was denn?
Dune.
Punkt. Ja, aber du darfst so einen Film wie Dune halt nicht, du musst den auch mal außerhalb deiner Wahrnehmungsbubble betrachten. Ja, ich finde das so interessant, dass so viele Leute Dune als den kommenden Riesenblockbuster nehmen. Aber eigentlich interessieren sich da vorwiegend die Leute drum, die sowieso in dieser Bubble sind, in der auch du bist, die halt die das Original kennen, die das gelesen haben und so weiter. Aber Dune wird genauso wie Blade Runner 2049, das wird niemals ein Massenhit. Das glaub kann man nicht. Mir nicht erklären.
Also ich hoffe, er kriegt genug, damit er halt eine Fortsetzung gewährleistet. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der so ein Riesenhit wird.
Das ist ja bei Blade Runner 2049, da ist die Wahrnehmung ja genauso gestört, weil wir alle noch wissen, wie gut und wie wahnsinnig gut der ist und wir auch immer wieder überlegen, ja, der, das
Ghostbusters, Avatar. Das kommt schon noch ein paar Sachen.
Ja, aber das passte gerade überhaupt nicht zu dem, was ich gesagt habe.
Ich meine, dass einfach noch Blockbuster kommen.
Ja, ja.
Richtig groß.
Ja, aber da gehört aber meiner Ansicht nach Dune nicht dazu. Höchstens von der Produktionsgröße, aber Blockbuster bezieht sich ja nicht auf die Produktionsgröße, sondern auf den Erfolg. Und ich behaupte, Dune wird genauso wie Blade Runner kein Blockbuster.
Nee, das sehe ich nicht so. Also Blockbuster bezieht sich auch auf die Produktionsgröße auf jeden Fall. Weil du weißt ja oft gar nicht vorher, ob es ein Erfolg wird oder nicht.
Eigentlich nicht. Also Blockbuster kommt ja vom Begriff her daher, dass man früher gesagt hat, die die Schlangen vor den Kinokassen, die gehen um den Block. Das hat der Weiße Hai etabliert. Also es hat wirklich überhaupt nichts mit der hat sich mittlerweile so ein bisschen
es gehört zum Bild.
Ja,
also,
eben,
genau. Du weißt ja vorher gar nicht, ob es erfolgreich ist oder nicht.
Nee,
das heißt,
eben,
du könntest einen Blockbuster ja dann auch der Logik nach erst Blockbuster nennen, nachdem die Ergebnisse da sind.
Genau, so ist es auch eigentlich. Mittlerweile hat es sich etabliert, dass man jede große Produktion von vornherein als Blockbuster bezeichnet, aber eigentlich ist es Quatsch.
Ich meine sowas wie hier Lone Ranger.
Ja gut, also ich freue mich auf den Independent-Film von Denis Villeneuve namens Dune und könnte mir vorstellen, dass das auch anderen so geht. Wir werden es dann sehen, ob das ein Kassenflop wird oder nicht, aber das ist auch nicht mein Argument, ob das ein Blockbuster, wie du den jetzt den Begriff definierst. Mein Begriff ist, dass es, glaube ich, genug krasse, große Produktionen gibt, die momentan on hold sind und die, sobald die Kinos aufmachen, sicherlich abgefeuert werden.
Das glaube ich auch.
Und das ist eigentlich mein Punkt. Und deshalb glaube ich schon, dass es noch Leute geben wird, die da auch nicht sich alles vorsetzen lassen, nur weil jetzt einfach
Marvel?
Ja, wie gesagt, als Serie schon. Klar, wir sind jetzt alle zu Hause, dann gucke ich mir halt auch irgendwelche 7, 6 von 10 Serien irgendwie an, die so schnell runtergesendet werden. Aber ich glaube, dass sich das wieder bereinigen wird. Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich hoffe es. Ich gehe natürlich auch von mir aus. Und ich habe auf jeden Fall eine Übersättigung. Und dass die Netflix-Zahlen nicht hochgehen, kann man sagen, liegt daran, dass es nicht genug Kram gibt. Kann aber auch sein, dass es einfach zu viel Kram gibt.
Ja.
Weiß man nicht.
Ich glaube ja tatsächlich, dass ein Dune vor allem vom On-Demand profitieren wird. Ich glaube, dass es einfacher ist, sich einen Dune, der so ein bisschen vielleicht sperriger ist und der auch vielleicht ein bisschen länger ist, sich den zu Hause in Ruhe anzugucken, auf eigenen Terms sozusagen, dass man auch mal pausieren kann, als dass die Leute dafür ins Kino gehen und dann eventuell mit einem Film merken, das ist nichts für sie. Ich glaube, so ein Film kann da durchaus profitieren. Ich meine, so ein King Kong hat es jetzt, Kong vs. Godzilla hat ja auch gezeigt, dass dort ein HBO Max scheinbar sehr gut funktioniert, wenn man den ersten Gerüchten unter diesen nicht bestätigten Zahlen glaubt, sogar besser als in Justice League. Und Justice League dann, der gefühlt irgendwie eine riesige Aufmerksamkeit hat, scheinbar bei den Zahlen massiv hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Muss man natürlich darauf warten, ob die Zahlen dann bestätigt werden oder nicht.
Der war aber auch 4 Stunden lang, ne?
Naja, aber überleg mal, der Hype, der vorher gemacht wurde und der Hype, den Kong vs. Godzilla hatte, dass dann sogar auch ein Wonder Woman eventuell besser läuft als in Justice League. Weißt du, und ich glaube, dass dieses On-Demand-Ding, ich sehe es, also das, was du, Etienne, sagst, ist ja jetzt aber auch nichts Neues. So, das Problem, dass die Leute mehr arbeiten und wenig Zeit haben, ist jetzt ja auch irgendwie schon in den letzten 10 Jahren groß gewesen. Das gibt's ja nicht nur bei Filmen, sondern hast auch Videospiele. Pile of Shame ist ja auch was regelmäßig irgendwie besprochen wird. Ich glaube, dass die Leute fangen an zu selektieren. Also das Angebot ist ja da. Ich glaube nicht, dass das sich auf die Qualität ausübt, aber ich sehe auch, dass wenn die Studios die Filme weiterhin zurückhalten, dass wenn die Kinos dann aufmachen, dass es dann schwer wird, sozusagen ein Programm auszusuchen für die Kinos. Sozusagen, ich glaube nicht, dass dann alle Leute auf einmal in die Kinos rennen und sich 3 neue Filme pro Woche angucken. Aber ich bin, um den Kreis zu schließen, was Marvel angeht, ich glaube, die werden weiterhin massiv Erfolg haben. Dafür funktioniert die Formel einfach zu gut. Und sie haben halt damals mit Guardians gezeigt, dass sie Figuren nehmen können, die vorher kaum bekannt waren, daraus einen Erfolg machen können. Ich glaube, sie werden mit Shang-Chi massiv Erfolg haben, weil sie ähnlich wie Black Panther, und das muss man ihnen dann auch mal wieder zugute halten, halt eine komplett neue Community ansprechen, indem sie die asiatische Community sozusagen repräsentieren und nach vorne stellen. Die werden da garantiert massiv reinlaufen, um dem Film auch Erfolg zu machen. Wenn er dann noch mittelgut oder überdurchschnittlich gut ist, haben halt alle was davon. Und wenn dann so ein Film wie Eternals in die Kinos kommt, wo kaum jemand weiß, so was da die Comic-Hintergründe sind, du hast aber eine Angelina Jolie in der Frontrolle und du hast dann noch den Kit Harington da drin und hast überhaupt einen großen Cast, dann werden das sich die Leute auch angucken. Und wenn die da eine coole Story, Sci-Fi-Story mit coolen Effekten bekommen, wo im dritten Drittel eine große Schlacht irgendwie stattfindet, dann wird das auch wieder ein Erfolg. So, das ist halt die Formel und die funktioniert. Und da sehe ich auch diese Müdigkeit, die ja jedes Jahr irgendwie ausgeschrieben wird, die wird nicht eintreten. Solange nicht irgendwie ein neues Genre kommt, was das Superhelden-Genre ablöst, was ja das Superhelden-Genre fast mit Actionkomödien gemacht hat eigentlich, weshalb die ja so erfolgreich sind, werden die bleiben. So. Sehe ich nicht, dass sich da irgendwas tut in der Zukunft.
September 3, glaubt ihr, Kino?
Wie bitte?
Glaubt ihr, dass am 3. September wir das im Kino sehen werden?
Ich denke, das ist eine Serie.
Nee, das ist ein Film.
Ach, das ist ein Film?
Ja, das ist ein Film.
Uff. Die lösen dann die ganzen 10 Ringe in einem Film. Da muss der ja alle 10 Minuten einen Ring sammeln.
Ich glaube,
da
ist Daniel, Sonic the Hedgehog also oder was?
Wie soll das denn gehen?
Die Organisation heißt The 10 Rings.
Aber er hat auch die Ringe am Arm.
Ja, die gibt's aber schon wahrscheinlich. Die sind schon vorhanden.
Alle 10,
ja. Die soll ja sein Vater haben.
Normalerweise hat der Mandarin immer wirklich als Ringe gehabt, der ist so ein bisschen wie Ming von
Flash. Ja, ich habe das komplett verpeilt. Das ist ein Kinofilm.
Das ist ein Kinofilm, ja.
Ich dachte, wir reden hier über eine Netflix-Serie.
Nein.
Eine Disney-Plus-Serie.
Nein, das ist ein Kinofilm.
Nein.
Da muss ich ja nochmal komplett neu drüber jetzt nachdenken.
Pass auf, denk drüber nach, wir gehen kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück.
Das wird ein mega Erfolg im Kino?
Glaubst du?
Ja, wahrscheinlich schon.
Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, Antje, Etienne und mir. Etienne, hast du dir jetzt nochmal Gedanken gemacht darüber, ob Shang-Chi?
Ja, ich bin eigentlich noch mehr enttäuscht, weil also als Serie hätte ich das noch irgendwie nachvollziehen können, aber für einen Kinofilm ist da, also mein persönliches Interesse. Aber das heißt natürlich nichts, ne? Also ich kann, wie Dennis sagt, diese das ist ja die klassische Marvel-Formel und kann schon sein, dass die Leute da nach langer Zeit wieder Bock drauf haben. Ist immer schwer, so von sich selber aus zu gehen, auf die Allgemeinheit zu schließen, weil dann wäre ja auch Captain Marvel ein Flop gewesen. Aber ich kann dem halt nicht so wirklich was abgewinnen. Ist das eigentlich eine US-Produktion?
Ja, kurioserweise ist das der Regisseur von Short Term 12, Die Hütte und Schloss aus Glas, hieß der so? Oder,
ja, das ist eine sehr, sehr merkwürdige Vita,
von die Short der Term 12, auf den zu kommen, muss er auch erstmal. Ja, keine Ahnung, aber.
Die haben sich halt für die kommenden Filme halt wieder sehr viele fast schon Indie-Regisseure rangeholt, ne? Also kaum irgendwie große Namen, sondern eher Leute, die halt so über Festival und Indie-Filme erfolgreich waren.
Ja, hier Shadow Knight von Benson und Moorhead zum Beispiel. War ich auch überrascht. Chloe Zhao macht Eternals, die vielleicht dieses Jahr den Oscar für Nomadland und halt auch für die beste Regie gewinnt. So.
Hast du den schon gesehen, den Nomadland?
Ja.
Ist der gut?
Ich fand ihn gut, ja. Ist aber halt auch eher ruhig und meditativ und ist jetzt halt auch kein Gute-Laune-Film, ne? Also das muss man alle auch sagen.
Aber auch nicht, er zieht aber auch nicht runter. Ich finde, das ist die große Stärke an dem Film, dass der schon ein Milieu zeigt, das schnell dazu neigen könnte, so ins Betroffenheitskino zu kippen. Aber das macht Chloe Zhao, finde ich, überhaupt nicht.
Ja, aber es ist trotzdem halt kein schönes Bild, was sie da
das stimmt.
aufzeigt.
Ja. Aber ich finde, sie zeigt Leute, die das Beste draus machen.
Oder sich halt eben damit abgefunden haben. Was ist halt dann aber auch, warum die Gesamtsituation einfach nicht besser macht. Also ich fand den schon, betrübend, was ich dort sehen musste. Obwohl Frances McDormand und wie gesagt auch die Poesie, die sie dann in manchen Momenten oder eben durch gewisse, weiß ich nicht, Zusammenkünfte findet, das ist alles schön. Ja, also die schafft es halt irgendwie so in dieser bedrückenden Stimmung halt auch noch eine gewisse Schönheit zu finden. Aber trotzdem fand ich es halt, am Ende des Tages ist es halt einfach, es lässt halt auch pessimistisch an die Zukunft denken, wie weit das noch gehen soll.
Na gut, vielleicht schaffe ich den noch bis Sonntag.
Ja. Apropos, lange Zeit und noch Bock drauf. Hast du gesehen, es gibt einen neuen Trailer, gibt's auch ein Plakat? Hier, zu Love, Death and Robots, Volume 2.
Ah, ich wollte gerade sagen, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Das ist doch diese Serie mit diesen Kurzfilmen.
Genau.
Ja.
Genau. Haben sie jetzt angekündigt, ab dem 14. Mai kommt Staffel 2, wieder produziert von David Fincher und Tim Miller, dem Regisseur des ersten Deadpool-Films. Und ja, sie haben auch direkt angekündigt, dass eine Staffel 3 im nächsten Jahr direkt kommt, nachdem sie so lange gewartet haben. Aber das finde ich gut. Und wir haben einen Trailer dazu, oder?
Ja.
Hör.
Nimm meine Hand.
Das ist interessant, der Look. Das ist echte Schauspieler mit CGI-Filter drüber? Oder ist es.
Könnte vielleicht Motion Performance sein.
Oder?
Da ist ja wieder alles dabei, denke ich mal. Von jedem Stil, von jeder Technik, von jeder Grafik.
In eine andere Welt, die in unserer irgendwie festsitzt.
Wieso sollte man all das aufgeben? Wieso? Ich lebe jetzt schon seit 218 Jahren.
Aber sau viel computeranimiert. Ich hoffe, ein bisschen Zeichentricks noch mal mit dabei.
War in der ersten Staffel, war da nicht auch alles nur animiert?
Nicht alles. Da gab es auch
echte?
Ja, was heißt echte? Zeichentrickfilme gab es halt auch.
Ja, meine ich, aber keine normalen, real.
Ja, okay, ganz klar. Michael B. Jordan, ne?
Das habe ich mir gewünscht.
Also ich habe wieder Lust.
Ja.
Ich mag das auch.
Da muss ich mal ich habe den ersten noch gar nicht zu Ende geguckt. Da hab ich,
nee.
Wie viele
gibt's? Ist ja halt einfach, sind Kurzfilme.
Ja, ich weiß. Wie viele sind das?
Gott, das sind gar nicht mehr so wenig. 21 oder so?
Ach was.
Aber ja, da sind ja auch, manche sind ja auch nur 3 Minuten lang oder sowas.
Okay.
Aber ist schon eine stolze Anzahl. Trotzdem, wie gesagt, finde ich die Idee cool, dass man den Leuten da freie Hand gibt, um sich auszutoben und halt auch mal Stoffe in digitaler Form zu präsentieren, die halt nicht immer nur unbedingt nach Massengeschmack ausgerichtet sind.
Ja, ich habe Bock drauf, ja. Fällt
mir. Aber apropos zweite Staffel, da wurde ja gestern noch eine angekündigt für Juni. Habt ihr das mitbekommen? Ted Lasso?
Stimmt! Stimmt, habe ich auch gesehen. Pressemitteilung. Ja, habe ich sonst rausgeschickt.
Apple ist das, ne?
Ja.
Da freue ich mich drauf.
Ja, auch. Finde ich auch gut. Ja, ich meine, gut, nach den, was haben sie gekriegt? Golden Globes und Emmys, glaube ich, ne?
Zu Recht.
Haben sie ja schon einfach den Prüfstand, dass das in Ordnung war, was sie da gemacht haben.
Das ist auch eine richtig schöne Feel-Good-Serie, finde ich. Ne? Das ist genau das Richtige für die Pandemie.
Meine Mutter, ich habe sie ja meiner Mutter empfohlen, die hat mir während jeder Folge irgendwie geschrieben, wie geil sie jetzt den und den Moment fand. Also sie war auch richtig begeistert.
Ja.
Ja. So, womit wir bei den Streaming-Tipps wären für diese Woche. Wir haben wieder eine kleine Auswahl zusammengestellt und die könnt ihr jetzt hier schon mal kurz vorab sehen.
Jemals wieder einen Cent, nicht, wenn man alles verloren hat, was man je geliebt hat.
Michael, echt jetzt?
Ja, kurz ein Film, der es nicht ganz da reingeschafft hat. In der Arte-Mediathek, meine neue Lieblingsseite im Internet, gibt es gerade noch Daft Punks Elektroma. Falls das jemand von euch kennt oder noch nicht gesehen hat, das ist ein Film von Daft Punk, in dem sie aber nicht die Hauptrollen spielen. Also sie haben andere Leute genommen, die beiden Roboter spielen, die mit einem Auto durch die Wüste fahren, dessen Nummernschild Human trägt oder beziehungsweise Human benannt ist. Und die fahren halt irgendwann in eine Stadt, in der auch noch andere Roboter wie sie existieren und lassen sich dort in einem Raum menschenähnliche Gesichter verpassen und werden deswegen von ihren anderen Roboterkollegen gejagt. Und dann geht's noch ein bisschen weiter. Aber dann, wenn ich das erzähle, dann habe ich auch den ganzen Film erzählt. Aber ja, das ist halt Daft Punk. Keine Ahnung.
Die gibt's auch nicht mehr, oder? Die haben sich aufgelöst.
Die haben sich aufgelöst, ja. Und vielleicht als kleine Reminiszenz daran, als Erinnerung daran, was die Jungs gemacht haben. Als, ja, wer großer Fan ist, kriegt man nicht so selten zu sehen den Film. Man kann sich zwar auf DVD holen, aber ich glaube, er wird in keinem Streamingdienst angeboten.
Warum haben die sich eigentlich aufgelöst? Also ich meine, musst du nicht als Band einfach nur nicht mehr irgendwas machen? Also, oder? Du musst doch einfach gar keine Musik mehr rausbringen, dann ist das Thema doch auch erledigt.
Ja, aber sie haben halt das Ende verkündigt. Sie haben einfach nur gesagt, es gibt sie jetzt nicht mehr.
Ja, aber wenn sie irgendwann doch wieder Bock haben, ist das halt immer nicht wirklich glaubwürdig, wenn die sich mal aufgelöst haben, dann zu sagen, hey, wir feiern ein Comeback. So, wenn sie einfach wirklich nur sagen, so, erstmal veröffentlichen wir nichts und dann in 10 Jahren vielleicht wieder, nimmt man sie weiterhin ernst.
Haben die Ärzte auch gemacht.
Ja, oder ja, auch Steven gemacht. Soderbergh als Regisseur, den man auch nicht mehr ernst nehmen kann.
Jay-Z hat ungefähr 5-mal gemacht.
Siehst du?
Und sein letztes Album angekündigt.
Ich halte nicht so viel davon, von Künstlern, die einen
ich verstehe es, weil
Moment, sie sind doch noch gar nicht wieder da. Also ich weiß gar nicht.
Nein, ich weiß.
Du musst doch
weiß.
Einfach nur nichts mehr machen. Also das ist so.
Ja, aber sie sagen doch, wir machen nichts mehr. Es ist vorbei. Schicht.
Ja, aber das. Ja, naja.
Ich glaube, das passt zu Daft Punk ganz gut. Also dass die sozusagen sagen, die schließen halt komplett mit dieser maskierten Nummer ab. So, dass ich finde, das passt für die so, wenn man die als Künstler irgendwie verfolgt. Das sind so welche, die machen halt so ganze Sachen. Die sagen, wenn die aufhören, so, dann existiert die Band halt auch einfach nicht mehr. So, Daft Punk verschwindet jetzt tot. Lassen das Ding in der Wüste irgendwie explodieren und das war's für die.
Was übrigens aus dem Film entnommen wurde.
Na, bevor die sozusagen sagen, nö, wir machen einfach keine Musik mehr und wir faden so out, die sagen dann, nö, zack, bumm, Ende.
Zack, bumm, Ende. Warum das gemacht? Vielleicht kommen sie eines Tages wieder, dann kann man sagen, okay, war wieder ein Gag von denen, weil die haben ja schon sehr viele Gags irgendwie in diese Richtung gebracht. Oder vielleicht ist es aber auch wirklich einfach vorbei. Was ich persönlich ziemlich schade finde, weil ich mochte die Musik von denen. Ich mochte auch die Visuals oder die Ideen, die sie halt immer versucht haben, mit ihrer Musik zu kombinieren und zu verbinden und auszugestalten. Und
was ist der Unterschied zwischen Gorillaz und Daft Punk?
Daft Punk sind tatsächlich zwei Menschen, die auch auf der Bühne stehen.
Rhetorische Frage. Ich wollte damit sagen, dass es für mich gleich klingt.
Gorillaz und
egal, komm. Machen wir zurück zu Kino Plus,
nicht Musik Plus. Also wirklich, wenn ich jetzt sagen will, 6ix9ine klingt wie Jay-Z.
Das ist Quatsch.
Ach, siehste.
Das ist ja auch völlig Quatsch. Das ist ja ganz was anderes.
Aha.
Around the world, around the world. Ich mag die auch.
Ja,
ich mag sowohl die Gorillaz als auch Daft Punk.
Ja.
Jedenfalls ist es jetzt egal, ob noch ein weiterer Tron-Film kommt. Weil.
Die werden die Musik nicht mehr dazu machen.
Eben.
Und wenn Tron Legacy eins hervorgebracht hat, dann einen Soundtrack, der das Ganze nochmal ein bisschen hervorgehoben hat. Auch wenn er nicht der Beste oder das Beste ist, was Daft Punk jemals gemacht hat. Sondern eher ein bisschen mediocre.
Aber der Film wäre ohne den Soundtrack nicht so gut gewesen.
Das ist richtig.
Das ist richtig.
Der Soundtrack war schon echt gut.
Das sage ich auch. Das sage ich auch. So, noch ein kleiner Mediathekentipp kommt in Form von Border daher. Über den haben wir schon sehr oft geredet, wirklich sehr oft. Unter anderem in Folge 248. Wer sich unsere Meinung jetzt zu Border nochmal anhören möchte oder ich weiß nicht, hat noch jemand irgendwie, hast du Border schon gesehen?
Nee.
Dennis, du?
Ja.
Hast du dich dazu schon mal geäußert?
Nee, ich glaube nicht.
Willst du das?
Nee.
Okay. Also hat dich der Film auch nachhaltig verstört, zumindest die eine Szene?
Ja, verstört ist es. Ich fand das alles langweilig und.
Er ist aber auch einer schwierig heute.
Er ist ein bisschen kiebig heute da. Ja, was ist da los, Dennis? Was,
nee, nein, überhaupt nicht. Ich doch, überhaupt nicht.
Doch. Du hast heute noch nicht viel Positives gesagt. Alles findest du blöd? Sag mal jetzt, was du toll findest, damit wir auch mal wieder ein bisschen. Sag mal was, irgendwas, was du magst.
Da kommen wir gleich noch zu.
Kommen wir gleich noch zu. Gut. Ja, also, Border ist jetzt in der ARD-Mediathek erhältlich. Sollte man sich mal angesehen haben, finde ich. Ist ein schöner Film. Erzählt eine düstere, aber auch eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, beinhaltet den einen oder anderen unvergesslichen Moment. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
Ich habe schon sehr, sehr, sehr viel zu dem Film gesagt, ja, glaube ich auch hier.
So, was können wir euch denn noch anbieten?
American Beauty habe ich gesehen.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Ich versuchte nur abzuhaken, was man halt noch nicht gesehen hat. Heute ist der?
Donnerstag.
22.
Ja. 22.
Okay, dann gibt's ab morgen auf Amazon The Climb. Hast du den gesehen?
Ah, nein, das ist der mit den beiden Radfahrern, ne?
Genau.
Oh, nein, immer noch nicht.
Den kann ich empfehlen, den fand ich nämlich sehr sympathisch, auch wenn er etwas schwierig ist. Es geht hier um zwei Freunde, die sich schon ewig kennen und die jetzt gerade einen Urlaub in Frankreich verbringen, um ein bisschen Rad zu fahren. Und wo es jetzt auf die Anhöhe geht, also im Moment, wenn es darum geht, dass die beiden halt richtig anfangen müssen zu treten, erzählt der eine dem anderen, der jetzt kurz vor der Hochzeit steht, dass er mit seiner Frau, die er im Begriff ist zu heiraten, eine Affäre hat und mit der ins Bett gehüpft ist und so weiter. Und weil er den halt nicht einholt oder nicht einholen kann, kommt es auch zu keiner richtigen Konsequenz. Und die beiden radeln sich da irgendwie müde und beschließen daraufhin, erstmal getrennte Wege zu gehen. Aber sie gehen keine getrennten Wege, denn sie finden immer wieder zueinander. Und das zeigt dieser Film in mehreren Kapiteln. Ich glaube, 6 Stück sind es insgesamt. Immer so 6 skurrile, absurde Situationen, in denen die beiden wieder aufeinandertreffen oder in neuen Lebenssituationen anzutreffen sind. Und wie halt die Beziehung zwischen den beiden entweder alles vergiftet oder vielleicht sogar teilweise auch was rettet. Und das Ding ist, die beiden spielen sich so gesehen selbst. Die kennen sich seit Jahren, die haben das Drehbuch geschrieben. Der eine von den beiden hat auch inszeniert und sie spielen eben halt auch die Hauptrolle. Und ich fand den damals sowohl unterhaltsam als auch menschlich. Er ist halt nur ein bisschen schwierig zu verstehen, weil er eben halt durch diese Kapitelaufteilung sehr viele Leerstellen lässt, die man sich als Zuschauer irgendwie denken muss. Aber das hat mir Spaß gemacht.
The Climb?
The Climb. Basiert auf einem Kurzfilm, den hatten die zuerst gemacht und den haben sie dann irgendwann zum Langfilm ausgebaut. Und ja, das wird irgendwann ein bisschen repetitiv, aber trotzdem, die beiden Jungs, dafür, dass es ihr erster Film ist, finde ich, machen das sehr ordentlich.
Achtung, hier kommt was Positives. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf. Das sieht nach einer sehr lustigen Geschichte aus. Also die Idee, dass zwei Fahrradfahrer mehr oder weniger in einen Konflikt geraten und dadurch, dass sie nach oben fahren und der eine den nicht einholen kann, das finde ich schon stellenweise genial, sich so ein Setting auszudenken und das durchzuziehen. Finde ich gut.
Hier 2,5 Sterne von David Heiner, die muss ich sehen. Gut, dann haben wir noch eine Dokumentation, die ist gerade auf Amazon erschienen. Die ist im Kino ein bisschen untergegangen, weil das, glaube ich, die kam direkt zur Corona-Anfangsphase, glaube ich, raus oder sollte da rauskommen, ne? Sie heißt Schlingensief in das Schweigen hineinschreien und handelt halt von Christoph Schlingensief, von seinen Anfängen und dem deutschen Kettensägen-Massaker und so weiter bis über deutsche Pavillon und eben dann auch seinen Tod oder die Wagner-Festspiele und so weiter. Also ist alles mit dabei. Und ich mag Christoph Schlingensief. Ich vermisse ihn, dass wir so einen nicht mehr haben bei uns in der deutschen Kultur- und Medienszene. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant, mal seinen Werdegang zu rekapitulieren.
Ja, ich muss bei dem Film immer so ein bisschen aufpassen. Ich habe den relativ kurz vor oder nach Enfant Terrible gesehen, der ja auch sich mit einer deutschen Filmpersönlichkeit auseinandersetzt, die sehr exzessiv ihren Job ausgeübt hat. Ich darf das immer nicht verwechseln, weiß aber, dass ich den Schlingensief-Film auch sehr mochte, weil das ja nun mal wirklich einfach keine Durchschnittskarriere ist und keine Durchschnittspersönlichkeit. Und der Film, ich glaube, ich habe im Nachgang zu dem Film im Pressescreening gesagt, die Doku hätte ihm gefallen. Und ich glaube, das ist ein besseres Kompliment gibt es für eine Doku über eine bereits verstorbene Persönlichkeit nicht.
Ja, muss ich auch sagen. Ich fand die echt gut. Aber
ich fand die auch gut.
Hast du die gesehen?
Ja, ich fand die auch gut. Und ich muss auch sagen, also ich bin mit Schlingensief als Person konnte ich immer nicht so viel anfangen, aber ich bin da ganz bei dir, dass, also erstmal, ich finde die Doku schön gemacht, um diese Person einfach zu beleuchten. So jemand, wenn so jemand geht, der fehlt halt einfach auch gerade im deutschen Unterhaltungssektor irgendwie. Also wirklich so ein richtig kantiger, der halt einfach komplett alle Konventionen irgendwie kaputt machen will. Das ist wirklich ein sehr herber Verlust gewesen, fand ich dann auch, selbst wenn ich persönlich damit nicht viel anfangen konnte.
Ja.
Geht mir ähnlich.
Noch Olli Pocher, ne? Wir haben ja noch Olli Pocher.
Na, aber die Doku zeigt halt, dass er hinter allem, was er gemacht hat, da stand nicht immer die hundertprozentige Provokation dahinter, sondern hinter vielen Sachen steckten auch so gewisse Motivation, etwas zu zeigen, was noch nie gezeigt wurde oder so. Und
ja, oder auch pure Verzweiflung.
Ja, und das finde ich halt wesentlich spannender als Leute, die einfach sagen, so, ich will jetzt wie in Spree einfach nur Aufmerksamkeit.
Ja, aber er hat auch schon ähnliche Aktionen gebracht, zum Beispiel ans Sommerhaus von Helmut Kohl zu schwimmen und so. Beziehungsweise er wollte ja irgendwie, glaube ich, ich weiß nicht, wo hat Kohl früher sein Sommerhaus gehabt? An irgendeinem See. Und er wollte halt so viele Obdachlose und Arbeitslose an diesen See locken, damit sie alle in diesen See steigen können, damit der Wasserspiegel derartig angehoben wird, damit das Haus von Helmut Kohl unter Wasser gesetzt wird. Also das waren so Aktionen, die der Mann halt auch mal ins Leben gerufen hat, die aber dann auch eher gescheitert sind. Aber gut, warum nicht Stilvoll scheitern, ne? In diesem Sinne machen wir kurz Werbung und melden uns gleich mit ein paar weiteren Filmtipps zurück. Hallo und willkommen. Ich gucke immer hier in die Totale, weil ich jedes Mal denke, wir machen mit der Totalen weiter. Es tut mir leid. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Dennis, Antje, Etienne und mir. Und wir sind noch mitten in unseren Streaming-Tipps und da mache ich dann noch direkt weiter mit einem Film, der ebenfalls auf Amazon gerade erschienen ist. Kennt ihr Stay von Mark Foster mit Etienne Gardet und Hugh McGregor in der Hauptrolle?
Ich erinnere mich an dieses knallgrüne Cover mit Ryan
Gosling.
Einem von den Ryans, ne?
Ja, mit Ryan Gosling.
Ah, doch, den kenne ich. Warte mal. Kenne ich den? Nur jeden Ryan Gosling-Fan. Film. Da war er ja noch. Erinnere ich mich an irgendwas.
Also hier geht es um Hugh McGregor. Der spielt einen Psychiater namens Sam Foster. Und der kriegt eines Tages Besuch von einem verwirrten, unter Amnesie leidenden Mann, spielt von Ryan Gosling, der heißt Henry. Und Henry erzählt ihm oder erzählt ihm, dass er sich in ein paar Tagen umbringen wird oder ein paar Tagen sterben wird. Ja. Und obwohl er nicht mehr weiß, wer er ist, so gesehen. Und ja, Ewan McGregor, also Sam, versucht jetzt halt in die Psyche des jungen Mannes vorzudringen und ihn davon abzuhalten, was dann aber auch zu Komplikationen mit seiner eigenen oder in seiner eigenen Beziehung mit Naomi Watts führt. Denn irgendwann, ja, taucht Henry überall auf, beziehungsweise machen sich Henrys Aussagen und Erzählungen auf das Leben von Sam bemerkbar. Und es droht so eine Art Vermischung von Realität, Therapie, Vision und Wahn. Man weiß es nicht. Und das Ganze ist sehr, sehr artifiziell und speziell in Szene gesetzt worden. Also diese Übergänge, diese schäfen Bilder, diese Quadrierung der einzelnen Bilder, ja, diese ganzen Gimmicks, die Mark Foster da wirklich massiv abfeuert, sind tatsächlich nicht reiner Selbstzweck, sondern führen am Ende zu einem Gesamtbild, das man vielleicht mit einem klaren, mit einer klaren Lösung verlässt, aber von dem man noch längst nicht alles irgendwie gelöst hat am Ende des Films. Mhm. Und ich habe den damals im Kino gesehen und war erst etwas irritiert von der Inszenierung, weil das halt wirklich alles so schräg und schief und irgendwie verkopft und ja, kunstvoll inszeniert wird. Aber je weiter dieser Film voranschreitet, umso interessanter wird er, umso mehr Sog entwickelt er, umso ja, mehr hat er mich gefesselt. Und ich muss sagen, das war der Film, der mir Ryan Gosling auf die Karte gesetzt hat. Also durch diesen Film habe ich Ryan Gosling zum ersten Mal so richtig bewusst wahrgenommen.
Hast du nicht The Notebook geguckt?
Ich habe den Film vor The Notebook geguckt.
Ich überleg grad, wann The Notebook rauskam. Guck ich gerade und sag's euch. Und das war, also der ist von 2005 und ein Notebook kam ein Jahr vorher raus.
Ja, habe ich verpasst. Ich wollte mir halt so eine, wie heißt der Autor?
Nicholas Sparks.
Nicholas Sparks, Schnulze. Okay. Hatte ich halt nicht so einen Bock drauf. War nicht so mein Bereich.
Ich kenne den, glaube ich, doch nicht, diesen Stay. Ich kenne den nicht.
Du hast ihn gesehen?
Ich kenne den. Ich könnte jetzt tatsächlich keine große Inhaltsangabe mehr abgeben, aber ich weiß, dass das einer von den Filmen ist, die auf einen ganz bestimmten Twist hinzusteuern. Und wenn man, den sollte man vorher nicht verraten. Und es macht im Nachgang mit diesem Twist macht halt sehr viel mehr Sinn als auf dem Weg dorthin. Und ich mochte den. Ich mochte den, hab jetzt auch tatsächlich direkt wieder Bock, den zu gucken.
Ich werde mir den auch nochmal angucken. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und ich bin froh, dass er jetzt mal hier so relativ easy erhältlich ist. Ich habe den irgendwo, glaube ich, hier bei uns im Requisitenschrank.
Ich habe den verwechselt mit Fracture.
Das ist der Skinhead-Film?
Nee, mit Anthony Hopkins, so ein Thriller.
Ach so, das
auch
ist der.
Ryan Gosling.
Ach so, wo er
diese Murmelbahn hat.
Diese Murmelbahn
hat. Ja, ich dachte, das ist der, aber das ist der gar nicht. Diesen Stay kenne ich.
Ist der nicht irgendwie das perfekte Verbrechen oder irgendwie sowas?
Mhm. Der ist mit Michael Douglas.
Nein, es gibt zwei. Es gibt das einmal, es gibt dieses Remake mit Michael Douglas und der andere heißt aber ist, auf Deutsch.
Ja, ja, das perfekte Verbrechen mit Anthony Hopkins und Ryan Gosling, ne?
Und
ja,
dann gibt's noch All Good Things. Da ist auch so ein Ryan Gosling-Film mit Kirsten Dunst. Aber das ist der auch nicht.
Nein.
Gut. Und dann gibt's noch Murder by Numbers. Das ist auch mit Ryan Gosling. Und Sandra Bullock, aber das ist auch nicht.
Auch nicht, nein. Aber der tatsächlich mit Anthony Hopkins heißt das perfekte Verbrechen auf Deutsch.
Ja, okay.
Ja. Aber
auch gar nicht so schlecht ist übrigens.
Nö, ich fand den auch gut. Ich mochte den auch. Aber Stay kann ich dir empfehlen.
Gut.
Also es ist halt verwirrend, aber am Ende gehst du da schon, sag ich mal, mit einem Payoff raus. So. Mhm. Kennst du den, Dennis?
Nee, aber ich werde mir den auch angucken, jetzt nach den Erzählungen.
Okay. So. Dann machen wir einen kleinen Ausflug zum Planet der Affen. Auf Disney Plus, ich weiß nicht warum, erscheint jetzt ab morgen Teil 2, Rückkehr zum Planet der Affen. Und dann aber auch Teil 4, Eroberung vom Planet der Affen.
Vom Original?
Vom Original. Ja. Und ich verstehe nicht so ganz, was mit Teil 3 passiert ist. Flucht vom Planet der Affen. Und wo ist
Teil 5? Einfach ein rechtliches Ding, ne? Dass die haben Lizenz bekommen, haben gesagt, warum sollen wir es nicht in unser Portfolio packen?
Oder da ist irgendwas drin, was gegen die Disney-Richtlinien verstößt.
Na, dafür haben sie ja Star.
Genau, dafür haben sie das.
Ja, aber wenn da irgendwas Rassistisches oder sowas drin ist.
Aber dann packen sie ja in der Regel jetzt mittlerweile so eine Tafel davor und sagen, das repräsentiert nicht mehr unsere.
Ja, gut, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe nur versucht.
Und eins war schon da oder eins fehlt?
Eins ist schon da.
Ah, okay.
Ja, und jetzt kommt Teil 2. In Teil 2 geht es darum, dass eine Rettungsmission etwas verspätet auf dem Planet der Affen ankommt, um eben halt die Crew zu retten, die in Teil 1 auf dem Planet der Affen gelandet ist. Und der Soldat oder der Astronaut, der halt überlebt, Brent heißt der, glaube ich, der wird dann irgendwann erst zu den Affen geführt und dann in eine Höhle von radioaktiv verstrahlten Mutanten, die eine Bombe anbeten. Ja. Hatte damals Probleme bei der Entstehung, weil Charlton Heston hatte keinen Bock. Das Budget wurde gekürzt und deswegen mussten sie auf diese aufwendigen Affenmasken mussten sie größtenteils verzichten, haben den Leuten einfach irgendwelche Latexmasken überzogen und das war dann halt nicht mehr so ganz so geil. Und Charlton Heston musste wirklich lange, lange überredet werden, in diesem Film mitzumachen und konnte dann letztendlich damit überredet werden, dass es hieß, ja, pass auf, du kommst nur am Anfang vor und am Ende nochmal. Also du hast halt relativ wenig Drehzeit. Und das hat sich dann auch halt niedergespiegelt, der Film kam nie wirklich gut an. Ja. Eroberung vom Planet der Affen dagegen ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist nämlich der, in dem gezeigt wird, wie der Sohn von Cornelius und Zira quasi den Aufstand der Affen anführt und den Planet, also die Erde, zum Planet der Affen macht. So, und das spielt in der totalitären Zukunft im Jahre 1990.
Wow.
Ja. Wo Caesar quasi durch einen Unfall in die Hände eines Senatoren oder so gerät und dann dort zu seinem Hausdiener wird und dadurch Einblick in die höchsten Kreise erhält und dadurch in der Lage ist, eben den Aufstand der Affen anzuzetteln. Ist persönlich, wie gesagt, einer meiner Lieblingsteile von den ab Teil 1. Und ist der einzige Affenfilm der alten Filme, der nicht mit G, also kein G-Rating hatte, sondern ein PG-Rating. Also den du halt nur in Begleitung deiner Eltern angucken durftest, weil der ein paar verstörende Gewaltszenen hat.
Was ist denn ein G-Rating?
Generous. General. Also du kannst halt, jeder kann rein, alles ohne.
Okay.
Genau.
Aber waren die nicht in Deutschland immer ab 16 oder so?
Ey, für mich war das sowieso, ne? Für mich waren das, ich weiß es nicht mehr, ich kenne die halt, ich habe die damals kennengelernt.
Ich durfte die als Kind nie gucken, das weiß ich noch. So, das war immer so, oh, Planet der Affen mit den Menschen im Gefängnis und so.
Ja, ja, ich weiß nicht, die kamen doch auch irgendwo im Sommerkino oder konnten auch irgendwann mal wählen oder so. Und ich kenne die halt, oder ich habe die halt kennengelernt damals, als ich in die Videothek, in die ich rein durfte, in den Vorraum, in den Familienraum,
ja.
Da standen die halt noch rum. Da standen halt diese Cover von Teil 1 bis 5. Und ich dachte nur so, geil, was ist denn ein Planet der Affen? So. Und davon gibt's 5 Filme. Hm. Ja, also müssen die 5 Mal auf diesem Planet der Affen gewesen sein, um da zu filmen. Und die Plakate waren ja dementsprechend mit Action und keine Ahnung und was weiß ich. Und ich fand es geil. Ja. Deswegen werde ich mir jetzt auch den Eroberung vom Planet der Affen auf jeden Fall nochmal reinziehen. So. Womit wir bei einer DVD oder einer Blu-ray-Premiere wären, nämlich Boss Level. Der kommt nämlich morgen auf DVD und Blu-ray raus und ist, glaube ich, dann auch streambar. Ist der irgendwie erhältlich?
Ist er, glaube ich, sogar schon. Das ist wieder so, ist schon
so ein, als also ein Vorab-Stream.
Genau. Ja.
Ja. Ist der neue Film von Joe Carnahan und handelt von einem Ex-Soldaten namens Joe Palver, der, ja, ist eine Videospielfigur plötzlich und weiß gar nicht warum. Er wacht jeden Morgen auf.
Ah, das ist aber ein Spoiler.
Wieso?
Ist er eine Videospielfigur ist?
Ja, okay, pass auf. Ich wollte jetzt erklären, warum ich sage, er ist eine Videospielfigur. Er wacht jeden Morgen auf. Jeden Morgen versucht ihn ein Machetenmann umzubringen. Den muss er zur Strecke bringen. Und dann ist plötzlich ein Kampfhubschrauber vor seiner Wohnung und ballert das ganze Ding zu Klump. Und
ich muss sagen, ich habe den nur zur Hälfte gesehen. Aber ich habe das Gefühl, du hast ihn mir jetzt komplett gespoilt, weil das macht total Sinn, dass er eine Videospielfigur ist.
Er ist aber keine Videospielfigur.
Ach so, das sagst du nur so.
Das sag ich nur. Live, die, repeat. Das ist das Ding.
Ja. Ja,
jedes Mal, wenn er.
Diese Diskussion gerade hat so perfekt auf den Punkt gebracht, wo das Problem dieses Films liegt, einfach. Aber erzähl erst mal weiter.
Ja, er wacht auf, er muss kämpfen und irgendwann stirbt er. Und er weiß nicht wirklich warum, aber eines Tages beschließt er herauszufinden, warum. That's it.
Ja. Also, ich habe nur die erste Hälfte bislang gesehen. Und ja, der ist natürlich schon unterhaltsam, also teilweise furchtbare CGI-Effekte.
Die CGI-Effekte.
Also da habe ich mich teilweise richtig erschreckt. Das sah wirklich aus wie so mit so Adobe, komm, da ballern wir noch ein bisschen Rauch und Explosionen rein. Und was mir nicht so ganz gefallen hat, ohne jetzt, wie gesagt, zu wissen, wie es ausgeht, ist, dass du startest halt direkt drinne. Ne? Also der fängt ja irgendwie an bei Tag 140 oder so. Und
springt dann immer zwischen den verschiedenen Versuchen. Und das, finde ich, ist nicht ideal, weil wenn du das jetzt mal dieses Groundhog Day, also dieses täglich grüßt das Murmeltier-Konzept nimmst, da wird das etabliert alles, ne? Du lernst den Charakter kennen, du lernst die Umgebung kennen, sozusagen das Spielfeld. Und dann fängt dieser Loop an. Und hier bist du aber von Anfang an im Loop und er ist eigentlich schon übermächtig, weil bei Versuch 140 weiß er natürlich, wo die Kugel langfliegt und wo der Schlag hingeht und zieht sich halt die Schuhe an, während irgendwie einer mit der Machete ihn angreift und so. Und das ist natürlich so eine ganz lustige Idee, aber das direkt in der ersten Minute sozusagen zu verfeuern, finde ich nicht unbedingt ideal. Da machen es Live, Die, Repeat hier mit Tom Cruise und so, die machen das schlauer, finde ich. Da wirkt dieses Loop-Ding irgendwie besser. Ich mochte nicht, dass ich direkt schon im Versuch 140 starte. So. Ohne zu wissen, wie es ausgeht. Und dazu noch ein bisschen schäbige CGI-Effekte. Was ich dem Film gebe, ist, dass er natürlich teilweise wirklich geile Action-Szenen hat. Ich mag hier Frank Grillo. Der ist perfekt für die Rolle. Und ist halt, ne, das ist so ein bisschen Crank meets Deadpool meets, was habe ich gerade gesagt? So ein Loop-Film. Groundhog Day.
Edge of Tomorrow.
Ja, oder Edge of Tomorrow. Also, das ist halt so Fire and Forget. Das ist jetzt nichts, wo man noch in Jahren drüber reden wird, aber was man vielleicht mal ganz kurz machen kann, aber ja. Also meine.
Ja, die ganzen Referenzen, die du gerade genannt hast, Deadpool mit diesem süffisanten, ironischen Kommentar von ihm, der die ganze Zeit kommt, oder halt auch, keine Ahnung, Crank, ganz Akimbo hatte ich auch noch im Kopf. Ich finde, der Film hat halt viele Elemente von anderen Filmen, aber hat nicht wirklich was Eigenes. Das fängt ja schon bei der Grundidee mit der Zeitschleife an. Finde ich auch jetzt erstmal nicht so schlimm, weil momentan kommen sehr, sehr viele Zeitschleifenfilme einfach raus. Mit Palm Springs, mit, was haben wir noch?
Lucky.
Wer?
Lucky gab's zum Beispiel.
Ja, oder auch diesen 16 Stunden Ewigkeit bei Amazon Prime, den ich sehr, sehr schön fand. Hello Again. Also momentan ist halt einfach sehr viel in die Richtung. Was ich das Problem an dem Film finde, ist, dass alles in diesem Film vom Schriftzug bis zum Titel bis zur visuellen Aufmachung, das geht alles in diesen Gaming-Bereich rein. Und man hat halt das Gefühl, die Figur könnte eine Videospielfigur sein. Aber ich habe den zu Ende geguckt und bin nie so richtig dahinter gestiegen, was das eigentlich für eine Welt sein soll. Und ich finde, das ist wirklich ein Problem. Also da kann Frank Grillo noch so cool sein. Ich mag den total. Und ich finde es super, dass der endlich mal eine Hauptrolle bekommt. Und ich mag auch total seine Art, so sein Humorverständnis. Ich mag das sehr, wenn Frank Grillo in seinen Filmen auch mal ein bisschen lustig und ein bisschen selbstironisch sein darf. Aber wenn ich bis zum Ende nicht da durchsteige, was das eigentlich alles für ein Setting sein soll, dann macht der irgendwas falsch.
Ja, das meine ich. Du hast da irgendwie 20 Gegner, also Bosse, ja, die ihn umbringen wollen. Aber die sind, es ist eigentlich komplett willkürlich und belanglos. Mhm. So, du hast keine Story dahinter wirklich stehen, ja. Also, die Samurai-Kämpferin, da ist der kleine Zwerg mit den Explosives, da sind die Zwillinge, die Deutsch sprechen. Irgendwie ist es irgendwie alles so da, aber mir fehlt da ein bisschen Background, ehrlich gesagt.
Dennis?
Ja, das stimmt schon alles. Ich mag es, dass der von Anfang an so Gas gibt, weil ich glaube, wenn der mit einer Erzählung gestartet hätte, wäre ich wahrscheinlich dann danach raus gewesen, weil ich finde, der hat im Mittelteil so 20 Minuten, wo er das Ganze versucht zu erklären, und das ist meiner Meinung nach auch dann das Schwächste am ganzen Film. Ich mag Frank Grillo auch. In der ersten Hälfte war er mir irgendwie merkwürdig unsympathisch und das hat alles nicht funktioniert, was dann in der zweiten Hälfte gerade in so ruhigen Momenten dann sich wieder komplett umgedreht hat. Ich habe am Anfang tatsächlich öfter gedacht, würde mir besser gefallen, wenn Jason Statham die Hauptrolle spielen würde. Was
jeder
ein bisschen
Film ist
gemein
besser
ist
mit Jason Statham.
Gegenüber Frank Grillo, aber ich konnte mich dann doch auch anfreunden. Ich musste tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob es Absicht war oder nicht. Der Film heißt ja Boss Level und als dann so ein bisschen Mel Gibsons Büro gezeigt wurde, habe ich gedacht, das sieht echt 1:1 aus wie irgendwie eine Endstage von Final Fight oder so, wenn man das ins 2D packen würde. Das passt eigentlich ganz gut. Ich fand den unterhaltsam. Klar, die Effekte waren nicht Brüller und irgendwie hat man das alles schon gesehen. Ich fand, als der Film vorbei war, so letzte Szene und sowas, war ich merkwürdig enttäuscht irgendwie und war auch fast schon verärgert, wie der Film endet. Aber ich finde, den kann man sich auf jeden Fall angucken. Der hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir haben das ja vor ein paar Folgen mit Simon auch besprochen, wenn es um so Leute geht wie auch ein Scott Adkins oder ein Frank Grillo, die man eigentlich irgendwie sympathisch findet und denen man eigentlich auch mehr zutrauen würde. Und ein Frank Grillo, der natürlich durch das MCU auch irgendwie eine Basis bekommen hat, dass der jetzt eine Hauptrolle bekommt, auch erstmal in so einem kleineren, trashigeren Film, das freut einen und das finde ich dann cool. Und ich glaube, der Film wird so Leute, wie gesagt, die Crank mögen oder so, wird der garantiert ansprechen. Hätte man mehr draus machen können, aber also mir hat's Spaß gemacht, den zu gucken. Ja. Aber das, was ihr gesagt habt, diese Welt und was dann wie es aufgelöst wird und was das irgendwie, ja, weiß man nicht.
Das Lustige ist, dieser Film existiert schon, oder die Entstehungsgeschichte des Films ist schon ein bisschen länger. Der sollte eigentlich schon vor Urzeiten mal gemacht werden. Und tatsächlich auch vor Urzeiten schon mit Frank Grillo in der Hauptrolle. Und dann haben sie Testaufnahmen gemacht und so weiter. Und das Studio hat gesagt, nee, den wollen wir nicht. Den kennen wir nicht, der ist uns irgendwie zu unbekannt. Mit dem können wir nicht so ein Projekt stemmen. So. Und dann musste er halt erstmal all das machen, was er gemacht hat. Beziehungsweise dann auch im MCU auftauchen. Und dann hat er grünes Licht gekriegt und dann auch halt eben mit Frank Grillo. Und ich muss, da bin ich bei Antje, ich muss sagen, mich freut das, dass der in so einem Film jetzt die Hauptrolle hat, weil wenn man mal die letzten Filme anguckt, in denen Frank Grillo so aufgetaucht ist, da war schon eine Menge Grütze dabei, unter anderem Jiu-Jitsu zum Beispiel hier mit Nicolas Cage. Also wirklich, der hat schon ein paar echt miese B- oder nee, C-Filmkloppe schon gemacht. Und jetzt in denen in sowas zu sehen, finde ich cool. Ich muss sagen, ich habe nicht ganz verstanden, der hat auf Deutsch tatsächlich die Stimme von Ryan Reynolds.
Wollte ich gerade fragen, weil ich habe nur den Trailer gesehen, da hat er die Stimme.
Ja, ja.
Und jetzt habe ich den Film aber im Original gesehen. Weißt du, ob der auch.
Ich habe den Film einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch gesehen. Und,
klar.
Wie war's denn?
Ja, nö.
Ich habe ihn zuerst auf Englisch gesehen und dann habe ich die deutsche Version gekriegt und dann wollte ich gucken, was sie draus gemacht haben. Und wir haben was eigentlich halbwegs Ordentliches gemacht. Ich finde es halt nur verkehrt, ihm die Stimme von Ryan Reynolds zu geben, weil die passt nicht dazu.
Na, vor allem ist es halt wirklich dann sehr Deadpool-mäßig, ne?
Ja, ja. Ja, aber der Deadpool-Humor, die Deadpool-Gewalt. Die Deadpool, sag ich mal, CGI, das Deadpool-CGI-Level, ich finde, das ist schon, hier, Boss-Level ist natürlich ein paar Ticken schlechter, aber wenn man sich jetzt mal den ersten Deadpool anguckt, da ist das CGI auch nicht das Wahre.
Ja. Ja. Aber der wirkt total wie Deadpool, auch durch dieses belanglose Sterben im Prinzip. Oh, und da wurde mir der Kopf abgehackt, Schnitt, ne, das ist ja so wirklich Deadpool, so dass das alles, was an Damage reinkommt, ihm ja mehr oder weniger egal ist, so.
Ja gut, er weiß ja, er wacht danach sowieso wieder auf. Aber ich muss trotzdem sagen, ich habe nichts von diesem Film erwartet. Ich hatte halt Frank Grillo, die haben da halt Werbung gemacht auf Insta und keine Ahnung, Twitter. Und ich habe das halt gesehen. Mel Gibson hat sich ja jetzt auch schon mal hier und da für ein paar etwas billigere Filme hergeben lassen oder ein paar ruppige Filme. Und dementsprechend war meine Erwartung nicht groß. Und ich guck den Film an und ehrlich, ich fand den echt unterhaltsam.
Wo läuft der überhaupt?
Der läuft, ist streambar, wie gesagt, und ist jetzt als Blu-ray und DVD erhältlich.
Ach so. Ja, aber wo streambar?
Auf iTunes, Amazon.
Ach so, okay. Aber es ist jetzt kein Netflix oder Amazon.
Nein, also Original. Liebe Leute, okay. Hin und wieder, es tut mir leid, hin und wieder werden wir auch ein paar Streaming-Tipps dabei haben. Das muss man vielleicht, glaube ich, extra erwähnen. Die sind nicht im regulären Paket von Amazon Prime oder Netflix enthalten. Das heißt, die sind in dem Moment dann nicht nur Monatsgebühr pflichtig, sondern man muss noch eine Extragebühr zahlen. Das kann hier und da passieren. Boss Level ist jetzt so ein Film, wenn man sich den ausleiht, muss man den bezahlen. Wenn man sich den kauft, muss man den bezahlen. Ja, und
das
der gehört
gibt
halt
es
nicht.
Auch noch.
Das gibt es auch noch. Es tut mir leid, das gab hier und da mal ein paar Irritationen, das habe ich hier schon gelesen in den Kommentaren so. Manche Filme muss man auch bezahlen. Wir versuchen darauf zu achten, darauf hinzuweisen oder es zumindest schriftlich irgendwo festzuhalten, aber das wäre jetzt ein Film, den man nochmal extra bezahlen muss. Ja, der nicht im Angebot enthalten ist. Und ich muss sagen, mir ging der irgendwann ans Herz, weil das ist tatsächlich auch der Sohn von Frank Grillo, der da später in dem Film noch eine Rolle spielt. Und da war, ich weiß nicht, ich habe dadurch, dass meine Erwartungen so niedrig waren, fand ich das rührend wie
unterhaltsam. Das ist für mich aber ein interessanter Fakt, weil ich muss tatsächlich sagen, das ist das, was ich vorhin meinte. Gerade die Szenen dann mit seinem Sohn, die waren so viel besser geschauspielert, meiner Meinung nach, von ihm, als alles, was irgendwie drumherum war. Ich finde, das ist mir so aufgefallen, dass in dem Augenblick, wo er diese Szenen hatte, er irgendwie komplett anders war und besser. Also die Figur war auf einmal wie soll man das jetzt sagen? Die hat so ein, die hat gestrahlt, wenn man das kitschig ausdrückt. Also da war wesentlich mehr, war einfach bessere Schauspielleistung dann in den Szenen.
Und ich glaube,
massiv aufgefallen.
Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass da halt ein Frank Grillo eben in dem Moment Frank Grillo war und seinen Sohn gesehen hat oder beziehungsweise sich einfach darüber gefreut hat, mit seinem Sohn in so einem Film mitspielen zu können, wo es halt darum geht, dass ein Vater zu seinem Sohn nochmal irgendwie eine Verbindung aufbaut. Und ich fand, also mir ging das alles in allem.
Du und Vater-Sohn-Filme, ey, da gibt's immer gleich 5 Sterne. Das ist dein Pferd.
5 Sterne, Alter.
Ja, komm. So, was haben wir noch? Ja. Haben wir noch hier, was haben wir hier noch? The Climb hatten wir, Stay hatten wir, Schlingen Sie, Bostel, das war schon alles. Der American Beauty haben wir noch nicht.
Genau. Pfeifen wir auf die letzte Werbung, machen wir American Beauty einfach. Ja?
Geiler Film, habe ich im Kino gesehen.
Hast du im Kino gesehen?
Ich habe über den Film in der Oberstufe eine Klausur in Englisch geschrieben. What? Das ist das, was ich mit diesem Film verbinde. Wir haben American Beauty und 7 geguckt und über beide Filme eine Klausur geschrieben.
Geil.
Unsere Lehrerin hatte, war mutig, sagen wir mal.
Wir haben im Religionsunterricht das Leben des Brian geguckt.
Ey, was habt ihr für Schulen mutig gehabt?
Ja, bei 7 war halt interessant, der Großteil der Leute war noch nicht 16.
Ja.
Und dann direkt so einen Film wie 7 zeigen.
7?
Aber während der Schulzeit. Geil,
du könntest ja also du hattest einen Lehrer gehabt, der hat 7 während Lehrerin des Unterrichts.
Ja, und dann haben wir über 7 eine Klausur geschrieben.
In was für einer Schule warst du?
Fällt euch im das Ghetto, auf? Daniel, im Ghetto.
Kevin Spacey.
Lehrerin des Jahres.
Unterschiedlicher könnte er gar nicht sein.
Krass. Also, ich bin fassungslos, weil das ist sowas. Weißt du, was ich sehen durfte? Krieg und Frieden. Nee, nicht Krieg und Frieden. Im Westen nichts Neues. Das war mein Highlight.
Tja.
In der Schule.
Das ist doch nicht so schlecht.
Ja, der ist geil, aber trotzdem, was kriegst du denn sonst zu sehen? Die Marquise von die Brise.
Wir haben West Side Story geguckt.
Auch besser als
Wir haben Soul Kitchen im Kino geguckt mit der Schule.
Ja, gut, wir haben Schindlers Liste mit der Schule.
Ja, das haben alle gemacht.
Wollte ich gerade sagen, also Soul Kitchen und Schindlers Liste ist auch noch mal ein Unterschied.
Ja, ich meine, ich wollte jetzt nur einen coolen Kinobesuch ins Rennen schmeißen, um nicht ganz wie der letzte Opa dazustehen. 7 im Unterricht.
Hm.
Okay. Aufgrund der Tatsache, dass Kevin Spacey in beiden Filmen mitspielt oder warum?
Weil die Lehrerin die Filme cool fand. Es gibt wirklich überhaupt gar keinen anderen Grund. Also es war zum Beispiel in American Beauty haben wir so, wir haben wirklich Filmanalyse auf Englisch halt so angerissen so, wo es dann auch darum ging, keine Ahnung, was für Farben sind in American Beauty sehr präsent und wofür stehen einzelne Farben, wie die Farbe Rot ist ja zum Beispiel in American Beauty sehr präsent und warum und ich meine, sie fand die Filme einfach gut, nehme ich an.
Hören Sie das, meine Englisch-Leistungskurslehrerin? Hätten Sie vielleicht solche Maßnahmen auch ergriffen, hätte mir Ihr Unterricht besser gefallen. Ja? Und Sie hätten mir nicht solche Sachen sagen müssen, wenn es nach mir geht, würde ich Sie zum Abi nicht zulassen. So.
Das ist aber hart.
Okay.
Das sind jetzt, das erklärt die Reaktion. Da sind alte Wunden auf einmal aufgerissen worden.
Ja, da reißen alte Wunden wieder auf. Ja, und die werde ich jetzt versuchen zu kitten, indem ich euch jetzt noch mal kurz erzähle. American Beauty startet am 24.04. auf Amazon Prime. Und ich wollte mal von euch wissen, ist das ein Film, den kann man sich den jetzt immer noch so bedenkenlos angucken? Und ich rede jetzt nicht von der Persona Kevin Spacey. Die Persona Kevin Spacey jetzt mal außen vor gelassen, sondern leidet der Film nicht vielleicht unter seiner Ikonografie, dass man halt schon so oft, dass er schon so oft zitiert wurde, schon so oft auch parodiert wurde, dass er halt wirklich einfach damals der erste Film von Sam Mendes, ja, sein Regiedebüt, kam vorher vom Theater, legt da ein absolutes Brett hin, irgendwie, das die amerikanische Vorstadt-Idylle auseinandernimmt und wurde, wie gesagt, so hochgefeiert und so durch die Popkultur geschleift. Kann man sich den momentan oder kann man sich den immer noch angucken, ohne dass das da irgendwie abfärbt drauf?
Ich finde schon, also gab es irgendwie eine bekannte Parodie von dem? Weil
Scary Movie?
Hat der American Beauty nicht noch ein
Teenie-Film.
Echt?
Scary Movie hat die Szene mit den mit Mina Suvari, mit den Rosen hat den nachgemacht.
Okay, ja, egal.
Etienne Gardet hat die Szene nachgemacht.
Ich habe die auch nachgemacht.
Ah, okay, stimmt, ja. Dann hat keinen Einfluss darauf auf mich. Nein, also ich finde, man kann ihn immer noch sehr gut gucken, weil er halt in seinen Beobachtungen einfach wirklich so messerscharf ist. Und das damals war und diese ganzen Beobachtungen und auch die ganzen Figurentypen, die da gezeichnet werden, ich denke da zum Beispiel nur an den gewalttätigen Nachbarn, die haben halt nichts. Chris Cooper. Die haben halt nichts an ihrer Drastik verloren.
Und ich finde auch, American Beauty ist kein subtiler Film, muss er ja auch nicht sein, weil er hat ja schon ein sehr direktes Anliegen. Aber weil er halt so auf die Fresse ist, finde ich, kann man ihn wirklich immer noch gucken.
Findest du ihn auf die Fresse?
Ich finde, er ist auf jeden Fall sehr, sehr deutlich in der Kritik, die er anbringt am American Way und American Dream und so. Also ich finde, man muss sich das jetzt nicht Schicht für Schicht erarbeiten. Da gibt es Filme, die haben ihre Kritik oder die ist versteckter. Ich finde, American Beauty ist da recht deutlich einfach.
Mhm.
Kann aber auch sein, weil ich den, wie gesagt, in der Schule bestimmt dreimal geguckt habe und seither halt auch sehr, sehr oft schon. Und einer meiner All-Time-Favorites tatsächlich.
Ja?
Mhm. Also müsste ich eine Liste machen, meine 20 Lieblingsfilme aller Zeiten, wäre der auf jeden Fall dabei. Kann ihn mitsprechen auch.
Du kannst ihn mitsprechen?
Mhm.
Aber zum Beispiel, jetzt nur zum Beispiel, die Szene mit der Plastiktüte. Ja, kann man sich das wirklich heutzutage noch angucken und muss nicht so schon ein bisschen den Kopf schütteln und sich denken, ja, okay, damals in den 90ern oder was weiß ich, damals war das vielleicht noch lyrisch oder sonst irgendwas heute.
Aber das soll es ja gar nicht sein.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Das zeigt ja, diese Lyrik geht ja von dem Typen aus. Also, der Typ findet es ja lyrisch, der filmt das ja. Und das ist doch eigentlich eine gute Charakterisierung von irgend so einem Teenager, der irgendwie bedeutungsschwanger in einer Plastiktüte meint, irgendwie sich selbst wiedererkennen zu müssen. Und eine Teenagerin, die da drauf voll abfliegt und denkt so, oh, ist das Dieb. Aber der Film sagt ja nicht selber, dass diese Plastiktüte Dieb ist.
Findest du nicht, dass er das unterstreicht mit der Piano-Melodie, die halt immer wieder dazu dann abspielt?
Ist es nicht
auch,
fast
weil
eine ironische?
Es auch noch mal, weil es halt auch noch mal wieder aufgegriffen wird. Diese Plastiktüte wird ja noch mal gezeigt. Die zeigt er ja nicht nur, wenn er ihr das Video zeigt, sondern sie kommt ja später noch mal vor.
Aber ich habe das immer als ironische Brechung verstanden. Also wenn der Film damals das ernst gemeint hat, dann ja gut, dann ist das vielleicht schlecht gealtert. Aber ich habe das von Anfang an genauso gesehen, diese Szene.
Als ironisch, also dass das schon lächerlich ist, was der Typ da jetzt.
Ja, was heißt lächerlich?
Ja, weil der ganze Traum, der ganze American
Teenager-artig.
Ich meine, der Film handelt ja von, meiner Meinung nach geht es ja eher um die Ehe und das Auseinanderleben und die passive Aggressivität in so einer Familie und so, das habe ich da zumindest rausgesehen. Und so dieses, ein Mann, der sich frei schwimmen möchte gegen all diese
Normen,
den er sich untergeordnet hat und der so ein bisschen auch Breaking Bad sehe ich da so ein bisschen auch drin. Also Breaking Bad würde es vielleicht in der Form nicht geben ohne American Beauty. Und den Teenager habe ich da mal, also ich habe nicht im Kino gesessen und habe gesagt, diese Plastiktüte oder so, sondern du siehst ja wirklich da den Typen, der so bedeutungsschwanger und der soll halt der krasse Gegenentwurf sein zu seinem Militärvater. Klar ist das ein bisschen, sagst du ja auch, so ein bisschen plakativ, ne? Also es ist jetzt nicht sonderlich subtil, das würde wahrscheinlich heute ein bisschen subtiler dargestellt werden. Aber ich glaube, das soll ja zeigen einfach, dass Teenager auch ein bisschen bescheuert sind. Also habe ich das wahrgenommen.
Okay. Du, ist ja schön. Also ich taub mich ja nur aus. Ich will ja nur, mittlerweile finde ich die Szene so überstrapaziert, dass ich sie jetzt auch nicht mehr, weiß ich nicht, mit reinem Gewissen oder frei von diesen Eindrücken irgendwie gucken kann. Und dann wirkt es für mich halt nochmal ein Tick lächerlicher, aber nicht im Sinne des Films. Das meine ich damit. Mhm. Ja, im Film, ich verstehe das schon, aber ich sehe es auch wie ihr, aber eben durch eben dieses oft gesehene und oft zitierte nutzt es sich halt ein bisschen bei mir ab.
Die Musik hat sich bei mir abgenutzt,
ja?
Weil wirklich jeder Fernsehsender bei jeder Show mindestens einmal dieses bekannte Motiv irgendwie verwendet, ob es nun passt oder nicht. Also höchstens ist die Musik, die hat bei mir nicht mehr oder löst bei mir nicht mehr das aus, was sie immer ausgelöst hat. Die ist ja wirklich eigentlich sehr, sehr schön.
Ja. Dennis, hast du noch was hinzuzufügen?
Ich finde es interessant, dass du gerade bei dem Film sozusagen so eine Frage aufwirfst, ob sich sowas abnutzt, weil ich, sonst sind wir ja auch immer irgendwie sehr darauf bedacht, auch zu sagen, dass die Filme ja auch in ihrem zeitlichen Kontext irgendwie gesehen werden müssen. Und ich glaube, dass wenn du jemandem den Film heute frisch zeigst, dann kann ich mir schon eher vorstellen, wenn er den vorher nicht gesehen hat, dass er sich irgendwie dann sozusagen eher an die Dinge erinnert, die nachgemacht wurden aus dem Film. Aber wenn du den Film damals schon zum ersten Mal gesehen hast und du schaust heute wieder zurück, ist der eigentlich bewusst dass der viel zu der Zeit sozusagen angestoßen hat und für die, wie Antje auch sagt, für die Zeit natürlich auch mega, mega drastisch war und das Ganze ganz gefühlskalt irgendwie auch sozusagen oder ganz, ganz klar gezeigt hat. Und das, was du jetzt beschreibst, ist natürlich, das hast du auch eben gesagt, für dich persönlich sozusagen ist es schwer, das Ganze noch so zu sehen, ohne an die nachfolgenden Dinge irgendwie zu denken. Aber für mich funktioniert der heute noch genauso wie damals. Also ich schaue den immer gerne und bin dann immer noch jedes Mal irgendwie begeistert, wenn ich mir in den Kopf rufe, wie alt der Film schon ist und mich dann auch erinnere, wie das war, den zum ersten Mal geguckt zu haben und dann wahrscheinlich eher in so einem Teenageralter gewesen zu sein, wo der Film dann vermutlich auch zu den ersten Filmen gehört, denen man gewissen künstlichen Anspruch geben kann und dass man als Teenager zum ersten Mal auch miterlebt hat, nach Filmen wie Pulp Fiction oder sowas zum Beispiel, wo man gemerkt hat, okay, Film ist eben mehr als nur Unterhaltung, sondern da denken sich Leute bei was und es gibt halt Filme, die so ein bisschen die Kritik üben, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen und da fällt der Film, zumindest bei mir dann halt persönlich auch in den zeitlichen Kontext, dass ich den da zuerst gesehen habe und der dementsprechend auch ähnlich wie ein Donnie Darko da einen gewissen Stellenwert hat und egal wie oft Sachen davon kopiert werden, das in keinster Weise das Original sozusagen beeinflusst.
Ankratzt.
Ich glaube aber, das ist auch ein bisschen Typsache, weil ich mich da tatsächlich nie groß hab von beeindrucken lassen. Also ich fand, es sagen ja auch zum Beispiel viele über Scream, dass Scary Movie da viel von kaputt gemacht hat. Und Scream jetzt durch Scary Movie noch mal lustiger und unfreiwilliger komisch wirkt, als es eigentlich ist. Und das ist auch sowas, was ich nie verstanden habe. Also ich kann ganz klar unterscheiden zwischen Scream, wo der ja auch schon vor Scary Movie auch Humor hatte und auch Horror referenziert hat. Und ja, dann hat Scary Movie das genommen und hat noch mal mehr draufgehauen. Ja, und hat das
viel brachialer.
Eben, aber viel brachialer. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach Typsache, wie sehr man sich davon beeindrucken lässt. Weil ich kenne wiederum auch viele Leute, die sagen, ja, für mich funktioniert Scream seit Scary Movie gar nicht mehr. Hm. Was ich gar nicht verstehen kann.
Da bin ich auch
nicht dabei. Da finde ich witzig, dass du es aufbringst, weil da habe ich letztens noch drüber nachgedacht und mich mit Freunden unterhalten, dass wir damals Scary Movie massiv gefeiert haben, einfach auch, weil es witzig war und es der Zeitpunkt irgendwie gerade richtig war. Aber wenn ich mir heute irgendwie letztens die nochmal angeguckt habe, ist ein Scary Movie wesentlich schlechter gealtert als ein Scream.
Ja,
das heißt, ein Scream gucke ich heute noch und denke, das ist ein geiler Film, aber bei Scary Movie denke ich so, gut, war damals witzig, heute funktioniert es nicht mehr so. Und das finde ich, spricht dann auch eben für Scream, wenn sozusagen das Original sowas dann aushält und am Ende doch sozusagen einfach wesentlich besser altert und besser im Kopf bleibt.
Da bin ich aber auch bei euch. Also sowas, den Vergleich stelle ich gar nicht an, beziehungsweise davon lasse ich mich überhaupt nicht beeinflussen. Ich finde Scream nach wie vor auch besser als Scary Movie. Hm. Und Scary Movie, ja, ich habe aber auch kein Problem mit Scary Movie. Ich gucke mir das an und das ist wie Nackte Kanone inzwischen so. Ne? Also das ist einfach ein Humor, der heutzutage kaum noch existiert oder nicht mehr so im Film auftaucht.
Und ich warte ja verzweifelt auf einen Scary Movie 6. Also ich meine, der wird dann wieder blöd, weil die geraden Zahlen von Scary Movie sind immer doof. Aber dann freue ich mich umso mehr auf Scary Movie 7.
Ja.
Der hätte auf jeden Fall mit den ganzen Conjuring-Horrorfilmen und dem, was sozusagen in den letzten 10 Jahren als Horror sozusagen durchging, hätte der auf jeden Fall genug Futter.
Aber die sollen dann halt bitte nicht wieder so billig sein. Das ist ja das Ding. Die geben sich ja kaum Mühe in ihrem Aufwand, das zu parodieren. Das stimmt, so, ne? Das ist ja immer die letzten Kulissen, die letzten Darsteller, irgendwie das schäbigste Bild. Und das finde ich ja immer schade. So beim ersten Scary Movie hattest du ja noch ein bisschen, da hattest du ja noch abwechslungsreiche Sets, da hattest du ja noch irgendwie praktische Effekte, wenn da irgendwelche Sachen irgendwie kaputt gehen und so, aber ja, das wurde ja immer liebloser und fahrlässiger.
Leider.
Trotzdem werde ich mir American Beauty nochmal angucken. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, ob die Persona Kevin Spacey nochmal irgendwie einen Einfluss darauf hat. Ich meine, ich finde die Leistung von ihm nach wie vor in dem Film gut. Gibt so ein paar tolle Szenen, wenn er da zum Beispiel mit Wes Bentley bei dem Kellnerjob draußen steht und kifft. Ja. Wenn er da so kichert und hustet, das ist so gut, wie er das macht im Original. Deswegen, also, bin gespannt. Du? Nicht?
Nee, ich hab den schon so oft geguckt, ich werde jetzt nicht nochmal gucken.
Warum?
Ja, weil ich muss erstmal die Filme gucken, die ich nicht geguckt habe. Wie soll man das denn alles machen?
Ja. Vielleicht ja jetzt beim Schivers Festival am Wochenende noch ein paar.
Ja. Und Oscar-Filme muss ich eigentlich auch noch gucken.
Oscar-Filme muss ich auch noch gucken. Ja, gut, ja, stimmt. Muss ich vielleicht noch ein bisschen vorbereiten. Gut, sind wir am Ende.
Ich muss noch eine Sache irgendwie kurz erklären. Es tut mir sehr leid, da ist wohl ein Missverständnis aufgetreten. Ich hatte in einer der letzten Folgen gesagt, ich glaube, das war die Folge, in der Etienne und Steven da waren, dass wir vielleicht für die Supporters-Club-Mitglieder kostenlose Tickets zur Verfügung stellen. Wie gesagt, ich wusste das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich
für
habe
das Schiffersfest,
den wir fürs Schiffersfest, Entschuldigung, ja. Ich wusste es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das war eine Idee, die wir hatten. Das war ein Plan, den wir hatten. Und deswegen habe ich auch gesagt, eventuell, vielleicht, ich meine, da soll sowas kommen und so weiter und so fort. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Aber anscheinend habe ich mich auch nicht richtig hundertprozentig ausgedrückt. Dementsprechend kamen einige Leute, sag ich mal, auch zu dem Gedanken, dass wir vielleicht jetzt definitiv für den Supporters Club Freitickets haben. Das haben wir nicht. Das tut uns sehr leid. Denn das ist aufgrund von GEMA-Gebühren, Streaming-Gebühren und noch Lizenzen zu einem größeren Wust an Bürokratie ausgeartet, den wir einfach nicht stemmen konnten in der kurzen Zeit. Aber läuft das Festival richtig gut und vernünftig, ist das ja der Grundstein für weitere Festivals. Und dann werden wir versuchen, auch das rechtzeitig in Angriff zu nehmen und eben dann rechtzeitig und vernünftig zu lösen. Momentan tut es mir leid für die Verwirrung und für das Missverständnis, aber wir konnten es nicht in dieser Kürze bewerkstelligen, aufgrund der ganzen Rechtelage. So, vielen Dank, Dennis. Am Bildschirm. so Eddie verdeckt dich halt, das soll ich sagen.
Also nee, warte an.
Ja, genau.
Gerne.
Vielen Dank, Etienne, vielen Dank, Antje. Und ja, vielen Dank da draußen fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt weiterhin noch ein schönes Festival, guckt noch ein paar Filme und dann sehen wir uns ja dann Sonntagabend. Nee, Sonntagnacht. Ne? Er schläft halt mal ein bisschen vor.
Okay.
Ja? Cool. Macht's gut. Tschüss.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to/kinoplus.